Thank you very much. This is my 20th Oscar for Best Animated Film. Thank you. Ich habe es nicht erwartet, dass ich schon wieder einen Oscar bekomme für die Film. Das war ein Film, den habe ich an meinem Handy zusammengeschnitten.
Meryl, mach hinne!
Ruhe bitte da.
Mach
also,
hinne, Meryl! Andere wollen auch noch.
Dann kommt die nächste Kategorie. Hier, bester Dokumentarfilm im Weltall. Geht auch an Meryl Streep. Das bin ja ich. Ah, noch ein Oscar für mich. Oh, das Mann, ist aber schön. Ey. Hier, Applaus bitte.
Andere Hand.
Jetzt nicht buhen. Ach nein, ich habe mich sehr
ja,
gefreut.
Ja, was jetzt davon? Du stehst schon seit 50 Minuten hier auf der Bühne.
Sag mal, wer ist denn das da hinten? Quentin, bist du das?
Ja, Meryl, es reicht jetzt langsam mal 50 Minuten Dankesrede, oder was?
Ja, Entschuldigung.
Scheiß doch in den Eimer.
Ich freue mich wirklich sehr für diesen Oscar, für mich. Ich habe ihn sehr verdient, finde ich.
Andere haben ihn auch verdient.
Ich habe ihn, Moment, ich muss da dauernd das Publikum wieder anmachen, das ist schwierig. Dankeschön, Dankeschön. Das ist aber toll. Hier, komm, der nächste Oscar, die beste Radiosendung.
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Die beste Radiosendung. Da steht, Moment, Umschlag muss ich erstmal.
Ich weiß schon, wer es ist. Der große Drehbuchschreiber, der Revolutionär des Hollywood-Kinos.
Die beste, also NC Oscar goes to, sagt man ja bei uns in Hollywood. NC Oscar goes to Eisenbart and Meisendraht. Sagt ihr das
mal? Komm. Ja, sag mal!
Sagt ihr das
was? Das kann ja wohl nicht wahr sein!
Quentin!
Das kann aber nicht wahr sein!
Quentin, hör auf!
60 Minuten habe ich jetzt gewartet!
Quentin! Komm zur Besinnung!
Unglaublich!
Dann hören wir doch mal rein, was die so produziert haben. Hast du die Sendung gehört, Quentin? Quentin, was ist denn los?
Mir reicht's jetzt, ich gehe!
Ich muss erst den Jingle. Und der beste Oscar für den besten Jingle.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
So, da sind wir.
Da sind wir zurück.
Regulär hineingerutscht in diesen Monat.
Schön ist es.
Oder herausgerutscht aus dem Monat.
Ja.
Hier ist Ihr Magazin Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für die Eigenart.
Die Eigenart.
Am Mikrofon heute für Sie exklusiv.
Ja.
Magdalena Meisendraht.
Oh, schön. Haben Sie jetzt mal.
Studierte.
Ja.
Anthropologin.
Was haben Sie eigentlich studiert?
Anthropologie mit Ethnobotanik.
Sehr interessant.
Ja.
Haben Sie auch promoviert?
Nein. Muss ich denn, um hier qualifiziert zu sein?
Nö, Sie müssen gar nichts.
Ich habe einen Doktortitel.
Ja, also haben Sie promoviert.
Ich habe doch promoviert. Ich habe ja gerade einen kleinen Streich gespielt.
Ich merke schon.
Ein Haken geschlagen.
Ja, ich merke schon.
Ich habe einen Doktortitel.
Schön.
Die Promovierung
ja.
Ist schon ein bisschen her. Deswegen musste ich gerade meine Gedanken erst noch ordnen.
Sehr gut. Herzlich willkommen. In der Sendung. Ja, wenn Sie...
Wie heißen Sie denn?
Ich,
Wer sind Sie denn? Sagen Sie doch mal, wer Sie sind, sonst verwirren Sie ja die ZuhörerInnen.
Danke, Frau Meisendrath, das ist ein guter Hinweis. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
Ach, hab ich's doch gewusst.
Ja, hier bin ich. Nicht nur Sie, Frau Meisendrath, sondern auch alle anderen müssen vielleicht drüber nachdenken, zu promovieren, wenn Sie in der freien Wirtschaft irgendetwas machen möchten. Denn die ArbeitgeberInnen möchten jemanden da sitzen, der zumindest schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat, der weiß, wie das ist, wenn man kein Leben mehr hat, weil man nur für die Arbeit da ist. Darauf stehen die ArbeitgeberInnen in der freien Wirtschaft.
Ja, Sie haben jetzt ja wunderschön mit einer Laubsäge haben Sie eine Zwischenmoderation, eine Tee- und Überleitung hingedengelt.
Das war eine Anmod, das habe ich gelernt bei Frau Hunke.
Ja, sehr, sehr schön. Sie haben da wirklich, also Gratulation.
Grüße an Frau Hunke übrigens, die leider mit Katar im Bett liegt.
Ach so,
ja.
Was hat sie denn wieder angestellt, dass sie sich da verwellt hat?
Sie hat sich vielleicht einen kleinen Darmvirus vielleicht eingefangen.
Aha.
Bei den Rafting-Workshops, die sie gegeben hat am Wochenende. Okay. Rafting.
Das ist Wasser.
Das ist Wasserrafting.
Ja.
Ganz steile Wasserfälle.
Ja.
Wo man dann so mit dem Kanu hinein taucht.
Ja.
Und da hat sie wahrscheinlich ein kleines Fischlein verschluckt.
Ach so.
Deswegen geht sie jetzt gerade nicht blendend. Aber wir grüßen gerne.
Wir grüßen sie ins Krankenhaus.
Ja.
Und wenn sie vielleicht da liegt. Vielleicht liegt sie auch zu Hause. Man weiß das nicht.
Ja,
es geht uns auch nichts an, wo
hoppla.
Sie liegt. Hoppla.
Ich sehe, da kommt gerade Werbung. Ist ja ganz wichtig, auch auf Radio Z, dass wir Werbung machen.
Ja, stimmt. Nein, Moment.
Hier kommt die
Was
Werbung.
Was ist denn das jetzt?
Abgeblätterter Lack, verbessere ihn damit. Erfrischung. Dieses vielseitige Massagegerät lockert dich garantiert. Probiere. Wie kannst du dein Zuhause mit Festlicht bekleiden? Laserfestlicht mit mehreren Farben.
Ja, also was ist denn da jetzt passiert?
Ja, Werbung.
Ja, also Werbung.
Das Thema heute.
Das Thema heute ist aber nicht Werbung. Das Thema heute ist, wie Sie schon nett wirklich also mit einer Grandezza da aufs Parkett geworfen haben, in ihrer Anmut. Ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, nämlich Wirtschaft. Herr Eisenbart,
Wirtschaft. Wirtschaft ist das Thema.
Erklären Sie uns doch mal den Begriff Wirtschaft definitorisch.
Also Wirtschaft, da kann man jetzt auf vieles, auf vielerlei Weise kann man da hineingehen in die Wirtschaft. Man kann zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt in die Wirtschaft, wenn man zum Beispiel, wenn man fertig ist mit Politik zum Beispiel, dann geht man in die Wirtschaft.
Ja.
Wo man seine Diäten anlegt.
Ja.
In Prozente. Also Bierchen.
Ja, passives Einkommen. Ach so, nee.
Immer rein mit den,
ach so, alles klar.
Mit den feinen Leckereien.
Da haben Sie ja schon tadellos, könnte man fast sagen, die beiden Begriffspärchen verbunden, nämlich die Gastwirtschaft.
Die Gastwirtschaft, die habe ich gemeint.
Die freie Wirtschaft.
Die habe ich gemeint.
Und es gibt ja noch so etwas wie die Ökonomie.
Ja.
Nicht wahr? Also als Wissenschaft.
Ja.
Nicht wahr? Und dann gibt es noch Wirtschaft im kolloquiell ausgedrückt, so etwas wie Chaos, nicht wahr? Kann auch Chaos bedeuten. Was haben Sie denn hier wieder für eine Wirtschaft unterm Bett zum Beispiel, sagt man dann?
Ja, und um welches soll es heute gehen?
Es soll heute um alles gehen. Wir haben heute eine bunt vollgepackte Sendung mit all diesen Andockungen an diese Themen.
Toll.
Wirtschaft, also viele Bedeutungen übrigens. Ich habe auch, nachdem ich ja mich damit beschäftigt habe, auch in der Geschichte etwas gewühlt. Und im Barock war eine Wirtschaft wohl auch eine Art Maskenball.
Ja.
Gleichzeitig. Also da können wir auch nochmal...
Eine Wirtschaft.
Eine Wirtschaft.
Ja.
Das ist spannend. Also wir spannen hier ganz breit den Schirm der Themen auf, nicht wahr? Also ich fasse nochmal zusammen, Wirtschaft als umgangssprachliche Gesamtheit der Unternehmen und ihrer Verbände, nicht wahr? Also die Wirtschaft, freie Wirtschaft war das, was wir gerade genannt haben. Wirtschaft natürlich, die Dorfschenke zum Beispiel, also die Gastwirtschaft.
Muss aber nicht im Dorf sein.
Muss nicht im Dorf sein, kann auch...
Lassen Sie mal die Wirtschaft im Dorf. Hier kommt ein Text von Andreas Lugauer, den er nachgereicht hat von Weihnachten in die Wirtschaft, heißt der Text am 2. Advent. Hier geht's los.
Ich gehe jetzt Bier trinken. Meine Späßeln, die Sauhund, sind noch in der Kirche. Aber wegen der Weihnachtsfeier gestern, es ist ja 2. Advent... Ja, Menschenskind, haben wir uns in der Borde Rüschallen neipfiffen. Ja, da legst du nieder, Blutsakrament. Dabei haben wir am Anfang, noch bevor die Wirtin das Weihnachtsschweinerne hergestellt hat, schon ein jeder 4 Weißbier drin gehabt. Also wegen derer Weihnachtsfeier. Wehrmachtsfeier, wie der Giergl im Spaßerweis sagt. Wegen dieser Weihnachtsfeier, die wie jedes Jahr sehr schön war, konnte ich da ums Verrecken nicht aufstehen für die Kirchen. Und jetzt gehe ich einfach gleich zum Frühschoppen. Aber einmal geht das schon, wie es bei uns gern heißt. Mords am Brand habe ich eh zum Löschen. Außerdem haben wir uns ja gestern zur Weihnachtsfeier auch praktisch ad majorem Dei Gloriam getroffen. Zur größeren Ehre Gottes also, nicht wahr? Das kann man schon einmal als quasi vorgezogenen Gottesdienst betrachten, finde ich. Schließlich hat es auch Weihnachtsgebäck und einen Christbaum gegeben. Und die Grundschüler haben gesungen. Und einen Weihnachtspunsch hat es auch gegeben, aber von dem trinkst du am besten bloß eine Tasse, weil du sonst so Sodbrennen kriegst. Na, der Herrgott hat, glaube ich, schon ein Verständnis dafür, dass wir auf ihn mit einem Weißbier anstoßen, beziehungsweise mit 16. Die eine Tasse Wehrmachtspunsch, zäh fix, jetzt fange ich auch schon damit an. Die eine Tasse Weihnachtspunsch ist aber auch gar nicht verkehrt, weil dazu kann man dann auch ein paar Platzerl essen, weil das süße Zeug passt ja zum Weißbier einfach nicht dazu, weil es sich geschmacklich einfach beißt. Aber jetzt halten Sie mich nicht länger auf, weil ich einen solchen im Brand habe. Und wenn ich jetzt nicht gleich meine Konterhalbe kriege, dann kannst du einen Sanker rufen, weil ich es dann nimmer der Bock. Also, schöner Sonntag Ihnen, gell? Liebe HörerInnen und Hörer, weil dieser Bericht von mancher und manchem, die des Bayerischen nicht in zertifikatwürdiger Weise mächtig sind, womöglich nicht ganz verstanden worden ist, haben wir als kostenlosen Service den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger zu uns ins Studio eingeladen. Er wird Ihnen den Text nun noch einmal im besten Hochdeutsch vortragen, zu dem er fähig ist. Ich gehe jetzt Bier trinken. Meine Freunde, die Sauhunde, sind noch in der Kirche. Aber wegen der Weihnachtsfeier gestern, es ist ja 2. Advent, ja Menschenskinder, haben wir uns in der Bar die Rum-Cola hineingepfiffen, ja da legst du dich nieder, Blutsakrament. Dabei haben wir am Anfang, noch bevor die Bedienung das Weihnachtsschweinerne auf den Tisch gestellt hat, schon ein jeder 4 Weizenbier drinnen gehabt. Also wegen dieser Weihnachtsfeier, Wehrmachtsfeier, wie der Georg im Spaß immer sagt, haha. Wegen dieser Weihnachtsfeier, die wie jedes Jahr sehr schön war, konnte ich da ums Verrecken nicht aufstehen für die Kirche. Und jetzt gehe ich einfach gleich zum Frühschoppen. Aber einmal geht das schon, wie es bei uns gerne heißt, einen sehr großen Brand habe ich eh zum Löschen. Außerdem haben wir uns ja gestern zur Weihnachtsfeier auch praktisch ad majorem Dei Gloriam getroffen, zur größeren Ehre Gottes also, nicht wahr? Das kann man schon einmal als quasi vorgezogenen Gottesdienst betrachten, nicht wahr? Schließlich hat es auch Weihnachtsgebäck und einen Christbaum gegeben und die Grundschüler haben gesungen und einen Weihnachtspunsch hat es auch gegeben. Aber von dem trinkst du am besten bloß eine Tasse, weil du sonst solches Sodbrennen kriegst. Nein, der Herrgott hat, glaube ich, schon ein Verständnis dafür, dass wir auf ihn mit einem Weizenbier anstoßen, beziehungsweise mit 16. Die eine Tasse Wehrmachts, C-Fix, jetzt fange ich auch schon damit an. Die eine Tasse Weihnachtspunsch ist aber auch gar nicht verkehrt, weil dazu kann man dann auch ein paar Plätzchen essen, weil dieses süße Zeug passt ja zum Weizenbier einfach nicht dazu, weil es sich geschmacklich einfach beißt. Aber jetzt halten Sie mich nicht länger auf, weil ich einen so großen Brand habe Und wenn ich jetzt nicht gleich meine Konte halbe kriege, dann kannst du den Notarztwagen rufen, weil ich es dann nimmer der backe. Also, schönen Sonntag Ihnen, gell?
Ja. Andreas Lugauer war das. Mit einem ganz lustigen Mundarttext.
Ja, ländlich, wenn wir mal aufs Land schauen, wenn wir gerade auf Mundart, sagt man ja immer, ist ja das Ding der Stadt nicht wahr?
Ja.
In der Stadt, da findet man mehr so also der tertiäre Sektor ist in der Stadt sehr ausgeprägt.
Ach so, Dienstleistungen.
Richtig.
Taxifahren.
Ja.
Oder zum Beispiel auch Zigaretten verkaufen.
Ja.
Oder Computer aufsetzen.
Ja.
Oder vielleicht am Handy spielen.
Ja. Oder
in die Disco gehen.
Zum Beispiel. Genau. Also
oder
das,
Wäsche aufhängen.
Das ist mehr die Stadt, aber wir waren ja gerade am Land und da gibt es mehr Mundart. Und dann gibt es ja auch diesen Begriff der Landwirtschaft, nicht wahr?
Also Land.
Das Land bewirtschaften.
Wirtschaft.
Und da werden dann große Maschinen benutzt. Nicht wahr? Seit der Industrialisierung, so Dampfmaschinen, mit denen dann der Bauer oder die Bauerin auch gerne über das Feld jagt. Über das Feld jagt und es bestellt. Das heißt quasi, es geht heute alles über Online-Versandhandel. Ja. Da wird dann sich eingeloggt.
Das war ja ganz toll.
Was?
Letzten Monat.
Ja, was?
Vorletzten. Letzten Monat.
Ja.
Als wir leider nicht gesendet haben, das haben Sie schon mitbekommen, liebe ZuhörerInnen, dass wir einmal nicht da waren. Da war ich nämlich mit meinem Enkel, mit dem Rainer, da war ich in Leipzig.
Ja.
Auf einer Messe. Da wurden Computerspiele gespielt.
Okay, interessant.
Und raten Sie, was ich gespielt habe mit dem Rainer.
Was haben Sie denn, was werden... Candy Crush?
Nein, ich habe mich hinter das Lenkrad gesetzt von einem Mähdrescher.
Ja, schön. Ist das dann so eine Sim?
Es ist ein Landwirtschaftssimulator.
Ach, und wie war das so?
Das war toll. Das war wirklich...
Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
Ich bin mit dem mit dem Mähdrescher bin ich gefahren.
Ja.
Und ich habe gemähen. Und gedroschen. Dann ist der Rainer gekommen mit einem Kipplader und hat den dann nebenhin gestellt. Und dann habe ich das ganze Getreide auf den Kipplader drauf machen sollen.
Und das alles im Computer drin?
Ja, genau richtig.
Computer. Das ist ja Wahnsinn. Und kann man das dann auch essen, das Getreide? Aus dem Computer raus?
Das glaube ich nicht. Aber vielleicht können Sie sich einen 3D-Drucker anschließen und dann das...
Ja, ist das vielleicht die Landwirtschaft der Zukunft, dass man dann in so Messen alle quasi vernetzt, connected activity zusammen Getreide mäht und dann
sich Brot backt
in einem Brotbacksimulator?
Ja, selbstverständlich. Ja? Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Ja.
Wir stehen so da herum.
Ja.
Der Rainer ein Energy nach dem anderen reingetrunken. Ich so, Rainer, nicht mach langsam.
Ja.
Gib deinem alten Opa auch mal einen Energy.
Und dann haben sie so einen Energy-Trank?
Ja.
Ja?
Und dann sitzen wir so da.
Ja.
Und da ist ein großer Bildschirm. Größer als der hier im Studio.
Ach, noch größer.
Noch größer.
Ja.
Und da sitzen Leute und spielen das auch. Und kämpfen gegeneinander.
Und dafür fährt man dann nach Leipzig?
Die kämpfen gegeneinander, Frau Meisendraht.
Mit den Bildschirmen?
Nein, nicht mit den Bildschirmen. Die fahren da Trecker und Mähdrescher.
Gegeneinander?
Ja.
Die Trecken.
Die gucken dann, wer am meisten gemähdrescht hat. Und dann...
Also beim besten Willen...
Doch, das ist wirklich wahr.
Das ist mir etwas zu...
Nein, das ist
wirklich
wahr.
Das ist mir etwas zu over the Dings, Rainbow.
Nein,
das ist mir etwas zu sehr...
Es stimmt wirklich.
Ja, ich glaube Ihnen das schon, aber es ist sehr befremdlich, was Sie da erzählen. Also in Leipzig sich zu verdreschen...
Es stimmt
mit
wirklich.
...mit Computerbildschirmen...
Ja, Donnerkeil war da.
Donnerkeil?
Donnerkeil.
Donnerkeil?
Donnerkeil, das ist ein professioneller Landwirtschaftssimulationsspieler. Der spielt kompetitiv. Bei mir können Sie noch was lernen, Frau Meisendraht. Donnerkeil. Googeln Sie doch mal. Machen Sie sich doch mal schlau.
Moment. Donnerkeil?
Ja, googeln Sie mal. Donnerkeil.
Ja, Donnerkeil, das ist dieser Typ, der auf YouTube immer auf Schwäbisch synchronisiert.
Der mit seinem Bulldog rumfährt. Okay. Und wissen Sie, was dann passiert ist?
Was ist dann passiert?
Jetzt
in Leipzig.
Ich habe ja gedacht,
auf der Messe.
Ja. Nach der zweiten Dose Energie habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Das ist so spannend.
Ja.
Weil die waren genau gleich auf. Die haben beide 88 Tonnen Getreide gedroschen. Und dann ist die Zeit abgelaufen. Und ich habe gedacht, was ist jetzt?
Ja.
Und was war?
Ja.
Die eine Gruppe hatte einen Heuballen mehr gemacht.
Na sowas.
Und gewonnen.
Ja, und dann war ein Hallo auf dieser Messe.
Und dann musste ich erstmal nach Hause. Dann hat die Frau Hunke angerufen bei mir und hat gesagt, Herr Eisenbart, die Sendung läuft ja gar nicht. Wo sind Sie denn?
Ach so, stimmt. Das war ja dann just in dem Moment, wo unsere Sendung hätte laufen sollen.
Und dann bin ich schnell nach Hause gefahren, aber dann war es natürlich zu spät.
Ja, Leipzig, das ist ja auch eine Strecke.
Das war auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, also da hören Sie mal, warum die Sendung nicht da war.
Ja.
Weil Herr Eisenbart sich Energie in die Adern gespritzt hat.
Das war aufregend. Wenn ich bloß dran zurückdenke, ist mir schon...
Ja, Landwirtschaftssimulation. Also mir ist das etwas zu... Ich bin dann lieber zu Hause und spiele mit so... es gibt so ein Magazin.
Ja.
Also ein gedrucktes Magazin.
Ja.
Für Herren, aber ich kann mir das auch gerne mal
durchlesen. Das Eisin.
Nein, nicht das Eisin. Es ist ein Landwirtschaftsmagazin und da ist jede Woche, es kostet 8,90
ja.
Und da ist jede Woche ein neues Teil für einen Mäh.
Wie bitte?
Für einen so ein Mähapparat, wie Sie ihn vorhin beschrieben haben.
Mähdrescher.
Und das sammelt man dann und dann klebt man das zusammen und da hat man auch viel Freude dran.
Toll.
Da braucht man keine Energie sich in die Adern hineinpressen. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt jugendschutzrechtlich zulässig ist, was Sie hier verbreitet haben.
Auf jeden Fall sind wir wieder nach Hause gefahren und hier kommt ein Text, der auch im Internet sich abspielt. Viel Spaß mit einem Text, ich weiß schon gar nicht mehr. Wenn ich bloß an die Energie denke, ich weiß gar nicht, wo die Knöpfe... Hier...
Früher hat man es ja leichter gehabt mit der Wirtschaft. Da hat man immer gewusst, ich kaufe was und das kriege ich. Heute ist das alles viel zu kompliziert geworden. Und Sachen, die man früher gut verkaufen konnte, auf denen bleibt man heute gern sitzen. Da haben sich schon manche dumm im Spiegel angeschaut nachher. Sind einfach nicht mit der Zeit gegangen, haben gedacht, ja, was schert mich die Zeit? Aber die Zeit hat sich im Gegenteil nichts um sie geschert. Gar nichts. So ist es gewesen. Und so geht's immer weiter, bis sich die Menschheit einmal verabschiedet. Auch der Herr Professor Wulser hat ja schon mal mitgemacht, so wie man einfach alles mitmacht, wenn man der Professor ist. Der hat damals noch gesagt, dass in der Kohle die große Zukunft liegt. Hat so viel Kohle bestellt, dass keiner sie nie verheizen hat können. Und ist dann drauf sitzen geblieben. Ein ganzer Berg Kohle. Sogar in seiner 12-Quadratmeter-Wohnung hat er die gehabt. Einen ganzen Haufen, weil er nicht gewusst hat, wo er mit der ganzen Kohle aus soll. Pechkohle, Braunkohle, Esskohle, Mocherkohle, Glanzkohle. Alles Mögliche an Kohle. Und wie das mit der Kohle sich dann schließlich abgezeichnet hat, hat er sich einen Stuhl genommen. Sein Denkerstuhl, wie er dazu sagt. Ist damit in Kohleberg rauf, hat sich ganz oben hingesetzt und hat überlegt. Einen Tag lang und eine Nacht. Nein, Wulser, du gibst nicht auf, hat er sich am Ende gedacht. Ein Professor und aufgeben, das hat's ja noch nie gegeben. Und du ausgerechnet wirst jetzt nicht damit anfangen. Dann ist er wieder runter vom Berg und hat sich an die Arbeit gemacht. Was er dann getan hat? Ich weiß nicht. Waren Sie schon mal im Darknet drin? In diesem Darknet? Müssen Sie unbedingt da mal reingehen. Da ist der Herr Wulser nämlich auch seither. weil er sich gedacht hat, so ein Haufen Kohle, wie er einen hat, passt gut zum Dargne dazu. Schnell zu Kohle kommen, steht auf seiner Dargbuchseiten. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, dass er dort die ganze Kohle verschenkt. Ist bloß ein Werbespruch. Nein, der Herr Wuiser hat es viel schlauer angestellt und hat dort eine eigene Währung gegründet. Kennen Sie dieses Bitcoin? Ja? Weil, was das Bitcoin im Internet ist, ist das Kohlecoin jetzt im Darknet drin. Eine Währung, die an der Wuiser-Kohle hängt. Währungseinheit ist ein Kohlecoin oder Coincoin, wie man bei uns in Bayern sagt. Und 10 Coincoin sind ein Wuiser. Und 10 Wuiser sind dann ein Professor Wuiser Coin. Und wenn man 10 Professor Wuiser Coin kauft, dann gibt es schon einen Darknet-Artikel gratis. Ein Kalaschnikow oder ein Pfund Koks oder eine Waschmaschine, die sich um ihre eigene Trommel dreht. Sie können sich's aussuchen.
Wollen wir gleich noch einen Text hören?
Sicher?
Ja, vielleicht einen kurzen Text.
Ein mitleidiger Blick stand im Raum. Er galt wohl mir, wenn ich nicht irre.
So, jetzt sind wir wieder konzentriert.
Das war ein
ganz, ganz kurzer Text.
Aber wir hatten gerade, ich wollte gerade hinein in den Aal.
Ja.
Was? Ich wollte gerade hinein
in das Thema. Ich wollte noch kurz sagen, ja? Der Text war von Marius Geitz.
Ach so.
Und der davor von Michael Schmidt.
Ja, okay.
Nur, dass wir das...
Ich wollte mir aber gerade in Anlehnung an den Text des Herrn Schmidt noch mal kurz Gedanken zum Geld machen.
Ja, wir wollen übrigens niemanden empfehlen, Koks zu kaufen.
Nein.
Oder eine Kalaschnikow.
Nein.
Oder eine Waschmaschine,
die sich
um sich selber dreht. Oder überhaupt irgendwas in diesem Darknet zu machen. Denn darüber müssen wir auch irgendwann mal reden.
Richtig, ich wollte gerade ein bisschen auf das Geld hinaus, denn Wirtschaft ist ja für viele Menschen fast schon gleichbedeutend mit Geldtransfer.
Ja.
Dabei ist Wirtschaft, das wollte ich nur als erstes mal kurz anfügen, Wirtschaft wird definiert als Tätigkeiten, die zur Befriedigung von Bedürfnissen hinführt. Das heißt, der tägliche Toilettengang zum Beispiel ist auch Wirtschaft.
Das ist auch Wirtschaft.
Oder Jagen und Sammeln ist Wirtschaft.
Ja.
So, nur dass Sie das mal als Hintergrundmalerei
wissen.
Ich wollte aber kurz zur Geschichte des Geldes. Wie ist denn Geld entstanden, Herr Eisenbart?
Ja, das ist, zuerst sah Geld aus wie eine Muschel.
Ja.
Und im Laufe der Evolution hat sich die Muschel dann weiterentwickelt,
ja,
weil nur die best angepassten Muscheln konnten auch überleben.
Sie meinen wohl die Kauri-Schnecke, die früher als...
Die Schnecken.
Ja.
Genau die.
Ja.
Und nur die, die sich am besten entwickelt haben, die besonders hart geworden sind, nur die konnten sich weiter fortpflanzen.
Ja.
Und im Laufe der Jahrmillionen wurde aus den Schnecken dann Hartgeld. Das ist so ungefähr, wie ich mich das erinnere aus dem Wirtschaft und Recht.
Ja, sehr schön.
Und Biologieunterricht.
Ja, ja. Natürliche Auslese, ja, nicht wahr?
Genau.
Die unsichtbare Hand, die da im Spiel ist und quasi aussortiert.
Genau, Inflation, Deflation, Kongregation.
Und kalte Progression.
Kommunikation, kalte Progression, genau.
Das Ganze.
Kalte Wickel.
Ja, und so wurde von der Kaurischnecke,
ja,
hat sich dann entwickelt zu so... die hat sich weiterentwickelt.
Krauli heißt die, ne? Weil die so schnell geschwommen ist.
Ja, und dann gab es Okkupationswirtschaft.
Ja.
Und dann gleich hinüber zu den Pyramiden.
Genau darüber wollte ich ja reden.
Ja, über Okkupationswirtschaft.
Ja, genau.
Erzählen Sie doch mal was von der Okkupationswirtschaft.
Ne, das möchte ich lieber lassen, weil es ist sehr subversiv, was ich dazu zu sagen hätte.
Ist ja eigentlich nur, ist ja nichts anderes, als wenn man in den Wald geht.
Ja.
Und ein Gebiet sich schnappt.
Dann schallt's heraus.
Richtig. Und was fliegt einem entgegen? Es fliegen einem Bären.
Ja.
Und Bären,
ja,
entgegen, die,
ja,
man essen kann. Also zum einen Fleisch und zum anderen Gemüse. Bären und Bären.
Ja, Gemüse.
Und das ist dann Okkupationswirtschaft. Wenn man dann quasi aus dem Wald heraus sich die Bären nimmt und isst.
Wie man in den Wald geht, nimmt man auch heraus.
Richtig. Das ist einfach erklärt Okkupationswirtschaft.
Der Volksmund.
Das ist der Volksmund.
Der Volksmund weiß es am besten und auch sehr gut weiß es. Unsere
liebe Freundin Caroline Schaum, die uns wieder eine Meinung geschickt hat. Da freuen wir uns sehr. Sie können auch eine Meinung schicken. Es muss kein Text sein, sondern es kann auch ein Caroline Schaum.
Wirtschaft ist, wenn man seine Toten nicht mehr einfach überall rumliegen lassen kann. Kühe haben keine Wirtschaft. Fällt eine tot um und sie gehört keinem Bauern, dann liegt sie einfach da und irgendwer kommt und frisst sie auf. Viele Leute fressen die Kuh. Bei Menschen geht das nicht, für Menschen braucht man Wirtschaft. Man zahlt 700 Euro für ein winziges Loch, 10, 20 Spatenhiebe, eine kleine Urne passt rein, 700 Euro. Man wollte natürlich nicht auf der Wiese, nein, bitte im Beet und auf dem Stein für die armen Leute soll bitte auch der Name stehen, weil so arm ist man dann doch nicht. Irgendwer wird schon zahlen, das übernimmt die Wirtschaft, wir sind alle die Wirtschaft. Niemand kann einfach irgendwo rumliegen und sterben, das ist Wirtschaft.
Das war die subversive Meinung.
Ja, das war großartig schön.
Und es stimmt auch.
Es stimmt. Wirtschaft der Toten, nicht ja. wahr? Die Griechen haben ja auch früher, nicht wahr? Ja. Wenn sie hinüber wollten, hin ins Totenreich,
ja.
mussten sie ja auch einen kleinen Obolus abdrücken
an
den geizigen, stinkenden...
Ja, richtig.
Richtig böser,
richtig ganz schlimmer... Kapitalist.
Ja, Kapitalistenkapitän, der ihn dann hier rüberfährt, wenn man genug Geld dabei hat.
Wie hieß der nochmal?
Shari.
Sharon Tate.
Sharon. Nein,
das war jemand anderes. Charon heißt er natürlich.
Mit einem
Charon, ja.
mit einem Chi.
Ich habe ja Griechisch studiert.
Nein, Sie haben ja
Griechisch. Und das ist ja so, wenn man stirbt, das letzte Hemd hat keine Geldbeutel, also man kann einen Brustbeutel mitnehmen, dann muss man es nicht ins Hemd.
Oder so eine schicke Adidas-Umhängetasche, da richtig. Passt auch recht viel rein.
Da passt eigentlich, es gibt auch andere Marken
ach so, von richtig, Sportartikeln, ja, richtig, ja, Puma,
zum Beispiel
Adidas,
Benelux, nee, das...
Also wir empfehlen jetzt keine Umhängetasche, aber Sie kennen diese Bauchtaschen, nicht wahr?
Bauchtaschen
und,
von No Name.
Deswegen steht ja auch in vielen Testamenten drin, ich möchte gerne mit meiner Bauchtasche begraben ja. werden, weil man dann eben an diesem Charon am einfachsten vorbeikommt. Weil da
wie heißt der Fluss?
Der Styx.
Wie heißt der Hund?
Kerberus.
Wie heißt der Gott?
Ist das jetzt hier eine Griechisch-Ausfragestunde oder was?
Sonntag ist Griechisch. Montag ist Wirtschaft. Hier kommt ein Text über Wirtschaftsunterricht, bitteschön, von Matt Esperkowski. Und los geht's.
Ich kaufe am Bahnhof ein Big Mac für die Fahrt. Wussten Sie, dass der Big Mac verwendet wird, um die Kaufkraft in verschiedenen Ländern zu vergleichen? Das habe ich von Herrn Huber gelernt. Ein letzter Bissen vom Burger und der Zug fährt ab. Weg von der Zivilisation. Raus in den Wald. Für ein paar Tage werden Sie Herrn Huber nicht finden. Ich habe einen Vorsprung. Ich putze mir die Zähne morgens mit Elmex und abends mit Aronal. Mittags bin ich in der Schule und putze sie nicht. Noch 8-mal Zähne putzen bis zum Referat in Wirtschaft. Ich stehe auf einer 5 in diesem Fach. Kombiniert mit der 5 in Französisch würde das eine Wiederholung der Stufe bedeuten. Noch 2-mal Aronal und 1-mal Elmex. Dann muss ich das Referat halten. Ich habe mir ein wenig Ritalin reingefahren. Ich habe zwar kein ADHS, jedoch hilft es mir, wach zu bleiben. Dazu trinke ich eine Coca-Cola und esse Pringles. Ich hoffe, dass ich mit dem Referat diese Nacht durchkomme. Herr Huber betritt den Raum. Er stellt seine braune Ledertasche ab. Meine Mitschüler hören auf zu reden. Ich hole die gekritzelten Notizen auf Leitz Karteikarten aus meinem E-Spec-Rucksack. Mein Kopf hämmert leicht. Außerdem bin ich übermüdet. Die 2 Aspirintabletten wirken noch nicht. Nach den tagesaktuellen Themen zum Leitzins und der Euro-Krise wendet sich der Wirtschaftslehrer mir zu und fragt, ob ich bereit sei. Ja, sage ich wie von selbst. Herr Huber sitzt an einem Stuhl gefesselt in einem geräumigen Keller. In seinem Mund steckt ein Knebel. Das war nicht Teil seines Studiums gewesen, nicht Teil seines bisherigen Lebens. Bisher schaute er nur gerne RTL-Krimiserien auf seinen Samsung-Fernseher. Jetzt war er selbst Teil eines Krimis. Er dachte sich, dass das gar nicht mal so schlecht sei. Das Referat heute, das war nicht so toll, sagte Herr Huber. Das war übertrieben positiv, denn ich verhaspelte mich die meiste Zeit und hatte das Thema kaum verstanden. Außerdem hatte ich die Karteikarten durcheinander gebracht. Ich fragte nach der Note. Eine 4. Ich fragte, ob sich nicht noch was machen ließe. Leider nicht. Mein H&M-Shirt fühlt sich auf einmal zu eng an. Dieses Schuljahr war damit für mich gelaufen. Ich betrat den Raum, sagte, nicht schreien. Herr Huber nickte. Ich entfernte den Knebel. Bitte tu mir nichts, Matt, sagte der Lehrer. Lass mich gehen. Ich sage niemandem was und du kannst es ja wiederholen. Das Wort wiederholen ließ aufgestaute Wut in mir hochkommen. Ich griff in die Seitentasche meiner Gore-Tex-Jacke und holte einen spitzen Gegenstand hervor. Irgendwo in der Pampa in der Nähe von Freiburg im Breisgau laufe ich durch den Wald. Hexenwald steht auf einem Schild. Die Zähne habe ich seit gestern Abend nicht geputzt. Mein Ziel ist ungewiss, jedoch weiß ich, dass sie mich nicht finden werden, dass meine Schulpflicht getan ist. Aus der anderen Jackentasche holte ich die Karteikarten mit meinen Notizen. Lieber Herr Huber, ich halte heute ein Referat über die Bilanzanalyse. Ich startete den Liesegang-Overhead-Projektor und zeigte mit dem spitzen Teleskopzeigestab auf die an die Wand geworfenen Diagramme. Ich war komplett in Form. Herr Huber saß nur da und versuchte, seine Hände frei zu bekommen. Doch der Kabelbinder hielt ihn davon ab. Er kerbte sich in seine Haut. Noch 14 Mal Zähne putzen, dann steht mein Wirtschaftsreferat an. Ich habe mega Schiss vor Referaten. Dieser Druck, ich komme damit nicht klar. Und dann bereite ich mich auch noch schlecht vor, weil ich schon vorher Angst vor der Angst habe. Eine Valium half anfangs, mittlerweile nicht mehr. Und wie war mein Referat? Fragte ich gespannt. Du hast das Thema nicht verstanden, keuchte Herr Huber. Du hast es wirklich nicht verstanden. Das hier war schlechter als dein vorheriges Referat. Du hast Fachbegriffe falsch verwendet. Der Aufbau war einfach verwirrend und auch rein sprachlich warst du dem Thema nicht gewachsen. Du hast deinem Publikum nicht in die Augen geschaut. Alles, was wir besprochen hatten, was ein gutes Referat ausmacht, hast du missachtet. Nicht mal meine Fragen konntest du zusammenhängend beantworten. Das war eindeutig eine 6. Ich kann Herrn Huber nicht in die Augen blicken. Sehe nur das kleine Krokodil auf seinem Hemd von Lacoste. Ich nicke, schalte den Overhead-Projektor ab und verlasse den Raum. Im Wald, außerhalb der Zivilisation, fühle ich mich wie in einer anderen Zeit. Die Bäume überragen mich, passen auf, dass mir nichts passiert. An einer Quelle forme ich mit meinen Händen eine Schale und trinke etwas. Ich laufe über die gefallenen Blätter. Es weht ein heftiger Wind. Ich beobachte einen Ast, wie er sich erst biegt, bis er sich nicht mehr biegen lässt und bricht und zu Boden fällt. Ich nehme den Ast als Spazierstock und setze meine Reise fort.
Matt S. Bakowski war das, mit einem Referat über Referate.
Ja, und er kriegt von mir offiziell den Igelstempel mit Prima ins Heft reingedrückt.
Ich hab den Dino-Stempel dabei.
Ach so, ja, dann nehmen wir den Dino. Ist auch.
Nee, wir können ja beide nehmen.
Ach so, stimmt, ja, und ein Sternchen. Hier ist noch ein Sternchen.
Hier, und von mir gibt's noch einen Aufkleber vielleicht. Hier, Willst du vielleicht den mit dem Fuchs haben, den hier, auf jeden Fall, also was du noch besser machen kannst, du hast viele Markennamen gesagt. Aber das ist okay, denn
das ist ein
das
Text.
Handbuch des Medienrechts sagt, dass es innerhalb von einem künstlerischen Beitrag okay ist.
Ja, wenn zum Beispiel
wenn ich ein Lied zum Beispiel mache, wo ich sage, ich fahre mit dem Lambo durch die Stadt,
ja,
heißt es
oder,
nicht.
Oder es gibt ja heutzutage in dieser Fallenmusik,
ja,
gibt es ja Rapper, die in der Lauch-Culture ist es ja...
Trapper heißen die, ne?
Trapper. Die Trapper, die dann sagen zum Beispiel Gucci, 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 Gucci.
Gucci, genau.
Gucci, Gucci,
oder
Gucci.
Oder der Louis Store war zu. Das kenne ich
ja
auch noch.
Ja, ja.
Es war in der Nacht kurz nach Viertel zu. Dann heißt es nicht, dass der Louis Vuitton, dass der besonders gute Schuhe herstellt,
ja,
oder Autos,
ja,
sondern dass das einfach, das bedeutet
ist Ausdruck.
Halt,
das ist Ausdruck, Ausdruck der inneren Gesamtzufriedenheit.
Ja, und hier kommen ein paar Kaufempfehlungen auf jeden Fall. Wenn Sie nicht wissen, was Sie kaufen sollen, hier kommen ein paar Kaufempfehlungen. Viel Spaß damit.
Vorsicht! Die Mäuse dringen im Herbst ein. Der wirkungsvolle Schreck ist da. Verwickelst du ständig im Draht? Hier ist ein drahtloses Headset. Bequem. Fährst du Auto und Rad? Wanderst du? Mit drahtlosem Ohrhörer bekommst du total Komfort.
Ja, so kann das klingen, wenn sich Marketing-Experten Gedanken machen, wie man die KundInnen dazu überreden kann, zum Beispiel einen Mäuseschreck zu kaufen.
Ja.
Ich habe mir auch so einen Mäuseschreck gekauft.
Haben Sie auch einen?
Ja, er hat die Form einer Ratte.
Ja.
Und man stellt ihn so in den Garten und dann haben die Mäuse Angst vor der Ratte. Und das hilft bedingt im Garten und ja, das haben sie dann, wenn sie da bestellen, sage ich nur. Also es ist eine riesige Ratte, die ist 3 Meter lang,
ja,
und aus Plastik.
Würden Sie sagen, dass die Werbung, die wir gerade gespielt haben, irreführend ist, weil es eben nichts hilft? Also die Mäuse lachen sich trotzdem kaputt?
Ja, irre. Sie ist irre eher.
Na cool. Wir haben uns ein bisschen Kuchen aufgewärmt.
Ja, Sie haben wieder jetzt
aufgewärmt.
Ihr Kalorienbomben. Sie wollen mich wahrscheinlich mästen. Mm. Wie der Landwirt seine Sau mästet, mästen Sie mich hier mit Preiselbeer... Schnitten.
Das ist noch von meinem Geburtstag, Kuchen.
Immer noch von Ihrem Geburtstag.
Und
das ist bemerkenswert.
Ja.
Aber wir haben ja Thema Wirtschaft, nicht wahr? Darf ich Ihnen etwas... Kennen Sie zufällig einen philosophischen Dichter namens... Bernard Mandeville?
Nein.
Sie sind ja schlecht informiert.
Ja.
Das war ursprünglich ein Holländer, der in England gewirkt hat. Und der hat ein Gedicht veröffentlicht vor 300 Jahren.
Mhm.
Das nennt sich Der unzufriedene Bienenstock.
Ja.
Und da geht es darum, dass die Bienen...
Was damit?
Also es geht um einen Bienenstock.
Ja.
Nicht wahr? Bienen wirren da herum und sie sammeln Honig.
Ja.
Und dieser Herr, also in diesem Gedicht legt er quasi seine These dar, dass je unzufriedener die einzelne Biene ist, desto mehr besser geht es der Allgemeinheit des Bienenstocks. Weil die unzufriedene Biene versucht, sich das Leben schön zu machen, nicht wahr? Zum Beispiel so einen kleinen Liegestuhl auf der Terrasse,
ja,
wäre jetzt zum Beispiel so eine Idee. Und wenn sie den gebaut hat, dann ist der ganze Bienenstock irgendwie schöner. Irgendwie, ich ganz verstanden habe ich es nicht, aber stellen Sie sich doch nur mal vor, ein unzufriedener Bienenstock als Metapher,
also der
gleichsam
Bienenstock
für
ist
die moderne Ökonomie.
Ja, der Bienenstock oder auch das Ameisen herumgeschwirre. Das wird ja oft hergenommen.
Apis
lazuli. Das wird oft hergenommen als Beispiel für Staat und Gesellschaft.
Mhm.
Und das ist jetzt wahrscheinlich eine spitzfindige Bemerkung, wenn es den Menschen schlecht geht, wenn es auch Armut gibt.
Ja.
dann geht's wahrscheinlich, also...
Nein, es geht mehr darum...
Ist mir ein bisschen zu
nein,
subversiv
kennen Sie,
jetzt.
Kennen Sie nicht diesen Gedanken, dass wenn jeder für sich sorgt, dann ist für alle gesorgt? Zu diesen, ich glaube, das steckt eher dahinter, nicht wahr?
Ach so.
Ich glaube, das war ein ganz fieser Kapitalist, Neoliberalist.
Was wollen Sie, auf welchen Punkt wollen Sie
auf die Selbstverantwortlichkeit, die da als Mantra geprägt wird, nicht wahr? Wir kennen das alle.
Ja.
Dann sind wieder.
Ja, wir kennen das ja alle.
Aus der Wirtschaft kommt immer so seit den 60er Jahren, ungefähr 50er, 60er, die, nicht wahr? Die Zeit des Wirtschaftswunders.
Genau.
Wo uns eine Marktwirtschaft versprochen wurde, in der es quasi
ja.
jeder zu was bringen kann, nicht wahr? Wohlstand für alle, nicht wahr? Der berühmte, dicke Fürther Erhard, nicht wahr? Ludwig Erhard, der die schlimmsten Kurzgedichte geschrieben hat, die immer mit einer komischen Pointe enden. Ich habe nie verstanden, warum der Wirtschaftsminister war, bloß weil er lustige Reime machen kann.
Er wäre heute 111 Jahre alt geworden, das wissen Sie vielleicht.
Heute, an diesem Tag?
Ja. Wir würden gerne sein liebstes Gedicht, Die Made im Speck, vortragen, aber Frau Meisendrath hat sich's nicht auswendig gemerkt.
Also Ludwig Erhard, nicht wahr, ich möchte fast sagen, jemand, der keine weiße Weste hatte früher, vor der Zeit noch, vor dem schlimmen Ding. Und dann hat der ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle, und seitdem geht es darum, dass wir uns gegenseitig in einer Art Ellbogensystem behaupten müssen, nicht wahr? Also hier ist quasi die Grundlage in dem Gedicht Die Made im Speck, hatte das ja formuliert.
Mhm. Und jetzt hören wir
noch einen Text, wenn Sie vielleicht aufessen würden, bevor Sie ins Mikrofon reinrufen. Das wäre sehr nett.
Ich habe nicht
auch
essen können, bevor ich hier gekommen
gegenüber.
Ja, hier kommt ein Gedicht über Friedrich Merz, und zwar von Cornelius Oetle. Bitteschön.
Liebe Belegschaft von Eisenbart und Meisendraht, euer CEO hat mir einen Posten im Aufsichtsrat angeboten und mich darum gebeten, das Qualitätsmanagement dieses Audiomagazins oder Podcasts oder was zu übernehmen. Um den Börsenwert der heutigen Folge nach oben zu treiben, habe ich ein Gedicht geschrieben und mich inspirieren lassen von Friedrich dem Großen, Bundeskanzler Merz. Es trägt den Titel Aktien für alle. Aktien für alle. Wir alle sollten Aktien haben und uns an Kursgewinnen laben, sagt Friedrich Merz. Der hat's kapiert und all sein Geld schon investiert. Drum legt euch Aktien ins Depot, auf lange Sicht kaum Risiko und Dividenden gibt's dazu. Warum machst das denn nicht auch du? Ach stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein, wer reich sein will, muss reich schon sein. Und ihr habt leider nichts geerbt, weshalb ihr ohne Aktien sterbt.
Cornelius Oetle war das mit einem Gedicht. Und weil wir so viele tolle Texte heute schon gespielt haben, spielen wir gleich noch Daphne Elfenbein, bitte.
Von der Mall of Shame zur kleckerfreien Fließbirne. Seit Daphne Elfenbein ihr lukratives Dasein als Büroratte hinter sich gelassen hat, wo sie nach Herzenslust Kolleginnen gebissen und Kabel durchgenagt hat, bis sie befördert wurde, hat sie ein neues Hobby. Shopping! Berlin, die Schmuddelmetropole ihrer Träume, hat ja einen Mangel an Shoppingcentern. Das liegt daran, dass die Bauherren so gesetzestreu sind und niemals rumänische Arbeiter für 6 Euro die Stunde beschäftigen. Drum muss Daphne Elfenbein sehr weit fahren, um in das Shoppingcenter ihrer Träume zu gelangen, wo sie sich einen ganzen Tag lang austobt und immer wieder gern die weißen Handschuhe auszieht, um aus dem silbernen Beutelchen, das niemals leer wird, hübsche Scheinchen über den Ladentisch zu schieben und mit entzückendem Lächeln zuzusehen, wie sie auf Echtheit geprüft werden, um dann Produkte über Produkte einzusacken in diese schicken Einkaufstüten mit den schicken Logos und den Tragekordeln, an denen jede kleine dumme Hausfrau ablesen kann, in was für Luxusläden Frau Elfenbein ein- und ausgeht. dass die Sächelchen später gern bei der Second-Hand-Adresse landen, sollte hier eigentlich nicht erwähnt werden, aber nun der Vollständigkeit halber. Irgendwo müssen sie ja hin, die Millionen. Schließlich ist bald Berlinale. Und da braucht Frau was zum Anziehen. Schon bei der feministischen Modenschau von Karl Lagerfeld ist das außerordentliche Modeltalent von Daphne Elfenbein, Reportern von Vogue und Gala, aufgefallen. Ein Model ist heutzutage kein feminines Dummchen mehr, das gerade mal zum Poppen taugt. Ein Model hat Betriebswirtschaft studiert, schaut klug und selbstsicher durch Brillengläser in die Kamera mit ihrer gerichteten Aristokratennase und lässt sich von keinem was erzählen. Der Mund kommt von Botox, Frisur L'Oreal, Wimpern Chanel. Und der rote Teppich kommt auch gleich angerollt. Aber heute wird nicht flaniert auf der Mall of Fame, sondern demonstriert gegen die Mall of Shame. Jawohl, für mehr Rechte und weniger Gewalt, für mehr Geld und weniger Arbeit, für große Lohntüten, die pünktlich ausgezahlt werden, auch an rumänische Arbeiter. Oder haben die Rumänen etwa mit leeren Händen wieder heimgeschickt, als die Mall fertig gebaut war? Oh je! 1 Million Friedenstauben für die Frauen dieser Welt, die zu viel gehauen werden, zu wenig verdienen. 1 Million Friedenstauben, damit die rumänischen Bauarbeiter in beheizten Bauwagen schlafen dürfen. Frauen in der Politik kriegen allesamt die Quote und kommen jetzt aus Hollywood in den Bundestag. Das macht Feminismus richtig sexy und auch für Männer angstfrei und potenzfreundlich. Was ganz anderes. Damit Daphne Elfenbein sich beim Berlinale Presseball ihr neues Versace-Kleid nicht ruiniert, hat sie sich einen Apfelschneider bei Rossmann Ideenwelt gekauft. Eine halbe Stunde hat sie vor der strahlenden Auslage von Kurzzeitartikeln gestanden. Lockenstab, Toastbrotbox, Knäckebrotbox, Einweg-Klickbox, das Trainingsarmband, die Kaffeepad-Dose. Puh! Liebe Zuhörerinnen, wusstet ihr, dass Daphne Elfenbein eine Vorliebe für reife Birnen hat? Der 5. Gang beim Presseball-Dinner ist Daphne Elfenbeins glamouröser Höhepunkt. Da bringt ihr das griechische Personal traditionsgemäß eine riesengroße Williamsbirne, goldgelb, nebst einem Schälchen Frischkäse, 3 Feigen und einem Messerchen und stellt es mit weißen Handschuhen auf die Tafel. Und da Daphne Elfenbein mit solch gewalttätigem Werkzeug nicht umgehen kann und auch aus dem Alter raus ist, wo man sich ein Lätzchen umbindet, um nicht zu kleckern, hat sie sich für die Rossmann-Apfelschneider-Lösung entschieden. Diesen weiß-grünen Küchenhelfer ohne Migrationshintergrund wird sie um Mitternacht diskret aus dem Gucci-Täschchen ziehen und damit ihre Fließbirne rituell in 6 gleich große Schnitze zerteilen, sodass der Saft üppig über den Tellerrand schwappt. Und während um sie herum die Größen aus Presse, Film und Fernsehen Name-Dropping betreiben, betreibt Frau Elfenbein genüsslich Birnendripping. Naja, sie sabbert noch ein bisschen bei der Obstattacke und ihre feministischen Fingernägel kriegen Säureflecken. Aber was soll's, auch der liebe Gott hat nur geübt. Dem griechischen Kellner, der ihr eine 2. Serviette bringt, lässt sie später dann diskret 20 Cent in die Servierschürze gleiten.
Ja, herzlich willkommen zurück.
Das war
Daphne Elfenbein. Hier
aus Berlin.
Aus Berlin hat sie sich zu uns bequemt.
Ist ja auch eine alte Tradition, die Achse
Berlin-Nürnberg. Jetzt habe ich kurz gedacht, sie wollen abfällig über Frau Elfenbein reden. Es ging um die
althergebrachten Verbindungen zwischen Berlin und Nürnberg.
Ja, weil das hätte ich mir verbeten, dass sie über unsere AutorInnen herziehen.
Ja, würde ich ja auch nie tun.
Nur weil sie
würde ich niemals in meinem Leben
auch nur daran denken. Neidisch sind, dass sie noch nichts geschrieben haben, vielleicht. Talent versus Stachelbeine vielleicht, würde ich sagen, Frau Meisendraht.
Stachelbeeren.
Stachelbeeren. Hier ist der Song um Gans.
Der Song um Gans heute. Es ist wieder gestorben worden. Der Nekrolog hat seine Pforten wieder geöffnet. Es ist ganz gut was los gewesen.
Ja, immer lustig herein in den Nekrolog. Wir haben uns die Liste durchgelesen, haben ein bisschen studiert.
Ja.
Und wir haben uns einigen können.
Ja.
Wir haben kurz überlegt, ob wir Karl Mayer besingen. Dann ist mir aufgefallen, dass es sich nicht um Karl May handelt. Den Song habe ich trotzdem jetzt auf der hohen Kante liegen. Wenn ihn jemand anhören möchte, dann kann er eine Mail schreiben an hartmutsingt@gmx. Es gibt auch andere E-Mail-Provider. Sie müssen dann
es gibt nicht auch andere E-Mail-Adressen, wo man hinschicken kann. Vielleicht besser so.
Na gut.
So, aber also, jetzt
gibt's unser Song über Karl May hier.
Nein, Herr Eisenbart. Wir haben gesagt, nicht über Karl Mayer, den österreichischen Unternehmer, auch wenn es in die Sendung gepasst hätte, aber wir haben keine Ahnung, was dieser Mensch jemals gemacht hat.
Ich dachte jetzt
am Ende hat er irgendwelche krummen Dinger gedreht, ist vielleicht mit irgendeiner Mafia-Familie aus Berlin irgendwie verbandelt gewesen.
Ich habe an den Schatz im Silbersee nachgedacht.
Aber der hat mit dem Karl Mayer nichts zu tun.
Der ist auch schon länger gestorben, ne? Der ist nicht im Februar gestorben.
Richtig, der ist in den Plitvicer Seen in Kroatien zu Grabe getragen worden, vor vielen Jahren.
Ja, diese Musik von Chopin dazu. Richtig, vielleicht war er dabei.
Denn Chopin war ja Pole. Und wie wir wissen, sind die Plitvicer Seen in Polen. Richtig, Herr Eisenbart.
Vielleicht
und
war
jetzt
das.
Jetzt machen wir unseren Song um ganz Kurt Douglas. Kirk.
Wie das berühmte Stadtmagazin.
Kirk.
Lieben Gruß an das Stadtmagazin Kirk. Richtig. Es gibt auch anderes
Stadtmagazine, zum Beispiel RCN.
Oder der Kessener. Bitteschön.
Ja, jetzt Kirk. Mensch, verdammte Axt.
So, dann mache ich hier mal
Ich habe ja schon mal den. Können Sie mir mal das gelbe Mikrofon auf die Ohren Ohrwascheln geben? Sehr schön.
Das klingt aber schön.
Klingt wundervoll.
Wow. Das hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt einzuschalten. Wenn Frau Meisendraht ihr Cello
sanft streicht.
Ja. Also ein Lied für
Kirk
Douglas. Da wissen Sie aber, was der gemacht hat, oder?
Ja, richtig. Er hat Filmgeschichte geschrieben. Er war mal jung, jetzt am Schluss war er relativ alt, weiß und ein Mann in Hollywood. Das ist ja schon immer mal eine gute Kombi. Und er hat den Spartakus ganz nach vorne gebracht auf der Weltkarte. Ich war früher im südlichen europäischen Bereich beheimatet, war der Spartakus dann plötzlich in Hollywood gestanden vor den Türen und hat einen großen Aufstand gemacht. Es ging um Gehalt und um Wirtschaft und darüber geht dieses Lied. Nicht?
Ich mach's hier ein bisschen. Das ist ja, da hört man sonst gar nichts mehr. Schön. 1, 2, 3, 4.
Kirk, Captain Kirk, du fliegst durchs Weltall hinein. Ins Hollywood Boulevard. Du hast deine Legionäre und deine Sklaven mitgebracht. Die Welt als Sklaven von Andromeda. Und ihr steht vor den Hollywood Studios und ihr singt gegen die Wale. Und ihr singt gegen das Waldsterben. Kirk Douglas, mit deinem freien Oberkörper und dem Öl
überall Öl auf deine Brust und auf deinen Lederlatschen. Du hast deine Sklaven mitgebracht von Andromeda. Ihr steht vor Washingtons Säule und ihr singt und ihr weint und ihr schreit. Nieder mit dem Ausbeutersystem. Und das Waldsterben. Kurt, du hast recht. Das Waldsterben. Kirk, du hast recht. Und die Tiere.
Ja, die Tiere.
Kirk, du hast recht. Und die Arbeitslosenzahl.
Die Arbeitslosenzahl.
Oh, Kirk, du hast recht. Du hattest recht.
Du hattest recht, Captain Kirk. Du hattest recht mit den Romulanern, da muss man wirklich aufpassen.
Kirk, du hattest recht.
Vielen Dank, Kirk Douglas, für unvergessliche Filme wie, was haben wir vorhin der
Hilfe,
Kaktus, der Kaktus Hans. Kaktus Hans schlägt zurück.
Ja. Und Hilfe, ich habe meine Braut geschrumpft zum Beispiel.
Genau. Hier kommt ein Text von Mina Reischer und Felix Förster, die wieder sehr gut sind mit ihrem Wirtschaftstext.
Hier und da zwischen zwei Finsternissen sah man ein Fragment.
Was ist das? Aus dem Nichts trifft mich ein Lichtstrahl. Ich kann in eine andere Welt hineinleuchten.
Don't bother me with your delays. This town gave me too many lonely days.
Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe. Kann man sich denn hier nicht einmal konzentrieren? Ich will verreisen. Ich verreise jetzt. Ich bin jetzt verreist.
Ein Abwesender, den man ausschließlich gewohnheitsmäßig beweint, steht auch nicht mehr jeden Abend vor der Aufgabe, uns für eine halbe Stunde das Wesentliche und das Bedeutsame zu sagen.
Wenn einer so wenig kritische Grundhaltung zur Realität hat, sollte man sich auch nicht allzu sehr um ihn sorgen.
Ob er mehr saufen hätten wir gemeinsam können, während ihm seine Tränen ins Glas gefallen sind. Sie waren da gut aufgehoben. Jetzt aber musste er hinaus in die Welt, ein anderes Wasser finden, wo er hineinweinen kann.
Papalapap, dass ich nicht lache. Wenn ihm das Meer hier nicht reicht, dann hat ihn der Teufel mit dem Hauch seiner Einflüsterungen nur verwirrt. Der hat keine echten Sorgen, der nur irgendwo hineinweinen will. Sie da. Ich will mir die Einschusslöcher vom Krieg noch einmal aus der Nähe anschauen. Ich muss Sie auffordern, da sofort herauszusteigen. Ich will gar nicht heraussteigen. Es handelt sich nämlich um ein heiliges Wasser. Steigen Sie sofort heraus, Sie ertrinken mir. Das Krankenhaus, das anruft und sagt und sagt und sagt: Ist es nicht besser, in einer Pfütze zu ertrinken, als in seiner Verlassenheit zu ersticken?
Ja, willkommen zurück bei Deutschlandradio. Radio Z.
Frau Meisner, ja. Mach mal kurz, als wären wir dort.
Ja.
Herzlich. Moment. Schönen guten Nachmittag hier bei Deutschlandfunk Radio mit Eisenbart und Meisendraht. Im Hintergrund hören Sie Chopin. Wie ist das, Frau Meisendraht?
Ja, super, Mensch. Ich verstehe nicht, warum die uns damals, die haben uns ja richtig an die kalte Schulter gezeigt, könnte man sagen. Wir kamen ja rein in das Studio.
In den Deutschlandfunk.
In den Deutschlandfunk.
In Köln. Sind wir hingefahren mit unseren...
Da waren dann lauter so, das war wie so im Internetscafé das aus. Da waren ganz viele so kleine Computer, wo die Menschen dran saßen und wichtige Kulturdinge gemacht haben.
Ja.
Und dann kamen wir bei dem Intendanten vorstellig wurden wir und der hat uns aber gleich wieder rausgeschickt, nachdem wir ihm erzählt haben, was wir hier machen.
Ja, der hat uns hinaus begleiten lassen, hat er es genannt.
Stimmt,
von richtig. Von so einem Gorilla. Ja, wissen
richtig,
Sie noch?
Richtig, ja, ja, ja.
So ein richtiger Gorilla.
Mit so einer Bomberjacke und mit Security drauf stand
ja.
Da. Das habe ich noch lesen
also
können.
Also DLF stand hinten.
Das habe ich noch lesen können, bevor er dann doch sehr handgreiflich wurde und mit seinem Taser-Gerät
ja.
Uns ja quasi fast schon ausgenockt hat.
Und dann hat er ihren Bollerwagen noch umgeworfen.
Stimmt. Auch völlig ohne Grund auch.
Ja, wir hatten nämlich Texte dabei von Autoren aus Nürnberg und haben gesagt, wir wollen die bitte hier machen. Und die waren alle ganz genau auf den Bollerwagen drauf geschlichtet und dieser Gorilla hat dann gesagt, nee, geh weg. Und dann richtig, sind wir zur Radio Z
richtig,
eben.
Richtig, ja. Davor sind wir noch ins Berghain, da ja. Haben sie uns dann reingelassen.
Mit dem Bollerwagen.
Ja, mit dem Bollerwagen. Die mögen ja gerne Leute, die etwas außerhalb ja. Der Wirtschaft stehen, nicht wahr?
Die auch ein bisschen extrem sind.
Ja, ja, richtig.
Und da gab es dann eine 72-stündige Lesung.
Ja.
Von Texten von, was weiß ich, Bakowski oder so.
Ja, das Publikum war nicht abgeneigt, aber auch nicht sehr
aber,
interessiert.
Ja, ein bisschen...
Abgelenkt, könnte man fast sagen.
Ja.
Aber...
Weil wir auch nackig waren.
Ja.
In Bergheim muss man ja nackig sein.
Ja, stimmt.
Da wird einem die Kleidung am Eingang mit einem Aufkleber festgeklebt an die... In die Garderobe.
Ja.
Und dann muss man nackig da lesen.
Richtig, richtig.
Das aber war toll. Das war im Jahr
extrem,
2000.
Es war bizarr, könnte man fast schon sagen.
Ja.
Aber auch schön.
Das war 2001.
Ja.
Die wilden 2000er. Wir waren immer auf irgendwelchen Substanzen, wie jetzt zum Beispiel
ja. Tee.
Tee. Das waren noch wilde Zeiten. Als der Techno noch.
Als Techno noch Techno war, nicht
ja.
Wahr?
Und nicht mehr dieses Traktor. Oder wie das heißt, Landwirtschaft.
Ja, richtig, wir sind ja auch beim Thema Wirtschaft, nicht wahr? Das hätten wir jetzt ja fast vergessen.
Hätten wir fast
ich wollte nochmal mit Ihnen kurz darüber sprechen, Märchen und Wirtschaft. Ich wollte Ihnen gerne ein paar Märchen hervorkramen. Und dann wollte ich über die wirtschaftliche, ökonomische Dimension oder die Metaphorik,
ja.
Die da drin steckt.
Goldtaler-Märchen zum Beispiel, Sterntaler.
Ja.
Goldsterntaler, ja. Wo das Mädchen alles weggibt.
Ja.
Und dann hat's nichts mehr.
Ja?
Und dann hat's wieder Geld. Plötzlich.
Kommt vom Himmel, nicht wahr?
Vom Kommunismus.
Ist das vom Kommunismus?
Ja.
Ist das Kommunismus?
Das erklären vielleicht, Sie, weiß ich jetzt nicht.
Elaborieren Sie doch mal ein bisschen.
Das ist auf jeden Fall keine freie Marktwirtschaft.
Gut, was ich dann, richtig, also das wäre jetzt quasi ein Beispiel Kommunismus. Ich habe noch was für einen Kapitalismus, wenn wir zum Beispiel an das Rumpelstilzchen denken.
Rumpelstilzchen.
Nicht wahr? Das Rumpelstilzchen, der Ausbeuter,
genau.
Nicht wahr? Der böse Kapitalist, der den armen Mädchen sagt, du musst Stroh zu Gold spinnen.
Ja.
Nicht wahr? Also du musst quasi etwas Unmögliches tun innerhalb eines Tages.
Ja, tu mal.
Und dann sonst soll dich der Teufel holen zum Beispiel.
Ja.
Und da sieht man ja diese Ausbeutermentalität, diese Ellenbogentaktik,
ja.
die Menschen quasi auszupressen.
Ja.
Oder zum Beispiel die Bremer Stadtmusiker.
Bremer Stadtmusiker.
Das ist ja ein bestes Beispiel für eine kommunistische Aussteigergruppe,
ja.
Die sich quasi der Gesellschaft
Kommune,
entziehen,
ne?
Eine Kommune und quasi auf Kosten anderer beziehungsweise sich nehmen, was sie brauchen und quasi sich diesem ganzen System entsagen.
Ja.
Also da sieht man, in den Märchen sind diese ganzen Archetypen der Ökonomie schon angelegt.
Und was ist jetzt mit dem Teufel mit den drei goldenen Haaren? Was ist das?
Also aus der Lameng heraus.
Ja, was ist mit dem?
Der Teufel mit drei goldenen Haaren.
Was ist mit dem Teufel, mit dem Märchen?
Der hat drei goldene Haare. Das heißt also quasi, man könnte es auf vielleicht mit Wertpapieren...
Es geht ja um die Haare.
Ja.
Wo der eine dann zum Floh wird. Sich in den Teufelskopf hineinsetzt.
Ja, ja.
Und der sagt immer.
Ah, das.
Eldermutter.
Ja, das ist ja wie bei diesem Oscar-Film, nicht wahr? So ein bisschen.
Ja, Oscar.
Wo der Parasite. Wo
der
quasi,
Parasit, genau.
Wo der quasi zum Parasit wird.
Genau, der
und dem
südkoreanische
Teufel.
Film.
Ja, richtig. Und dann quasi den reichen.
Wie die Made.
Einfach aussaugt, nicht
im
wahr?
Speck.
Wie im Speck drin, die Made.
Im Keller.
Aber ich glaube, wir kommen thematisch so nicht wirklich weiter.
Aber es ist sehr interessant, ja, okay. Dass sich alles irgendwie, es wieder alles mit allen zusammenhängt. Das
also
ist sehr interessant.
Das Motiv des Parasiten und wenn wir, jetzt muss ich aber, jetzt trifft der Nagel aber in 90-Grad-Winkel ein Lot auf den Kopf drauf, wenn Sie jetzt über Parasiten und Wirtschaft.
Moment,
und dann,
ich möchte kurz einen Trommelwirbel machen.
Ja. Was sucht sich ein Parasit?
Einen. einen Wirt.
Richtig. Und da schließt sich der Kreis. Der Wirt, der Parasit sucht sich einen Wirt. Der Wirt schafft Arbeitsplätze
ja.
für den Parasiten. Und so dreht sich das Rad der Ökonomie in einem unstoppbaren Kreis.
Fantastisch.
Phantasmatisch.
Und hier kommt ein kleiner Text für zwischendurch. Sie können... Also bleiben Sie mal lieber sitzen, denn der Text ist schneller vorbei, als Sie denken. Der Text heißt Der Wirtschaftstraum und ist von einem lieben Kollegen namens Walter Hirschwiesel. Viel Spaß damit.
Der Wirtschaftstraum. Prolog.
Im Hintergrund blubbert ein Aquarium und man kann eine Nachrichtensendung aus dem Fernseher hören. Kind.
Und was ist, wenn das Aquarium mal nicht mehr reicht für die ganzen kleinen Guppies?
Vater.
Dann fressen die sich gegenseitig auf.
Aus dem Fernseher hört man Bush Senior.
Our way of life is not negotiable.
Schlafen gehen. Es war ein schöner Tag, denn Friedrich Merz hat heute viele Dinge getan. Er hat mit vielen wichtigen Menschen gesprochen und ihnen die Welt Merz plänt. Menschen, die fast so wichtig und reich sind wie Friedrich Merz. Friedrich Merz ist stolz auf Friedrich Merz. Er hat sich heute sehr stark für Deutschland eingesetzt und jetzt hat er sich seinen Schönheitsschlaf redlich verdient. Friedrich zieht seine Rolex aus, legt sie behutsam neben sein Bett und cremt sich mit seiner Nachtcreme und Trüffelstaub ein. Er klatscht dreimal und das Licht geht aus. Friedrich Merz zieht langsam seine Socken von seinen schönen Füßen ab und massiert sich noch ein bisschen. In Friedrich Merzens Zimmer verbreitet sich der himmlische Duft von Trüffelstaub. Friedrich Merz massiert sich ins Reich der Träume, in eine andere Welt, denn eine bessere Welt ist möglich, nämlich in Friedrich Merz. Traumreise.
Du wirst still und ruhig. Du atmest tief ein. Du bist aus Gold. Stell dir vor dir schwebt eine Kugel aus Scheinen. Mit jedem Atemzug nimmst du Geld in dich auf. Mit jedem Ausatmen spülst du Sorgen und Nöte aus deinem Körper. Sorgen und Nöte brauchst du nicht, denn du bist reich. Ein strahlender Astralkörper aus Geld, Macht und Diamant. Diamant, Macht und Geld. Macht, Diamant und Geld. Geld, Diamant und Macht. Du bist Friedrich Merz.
Das Webinar.
Hallo Leute, hier ist wieder eure Kevin mit einem weiteren Tutorial-Video zum Thema Vermögenaufbau, Life-Coaching und Skill-Training. Heute erkläre ich euch die zwei fundamentalen Dinge und Eigenschaften, die reiche Leute haben und arme Leute nicht. Und wie auch ihr diese fundamentalen Eigenschaften trainieren könnt, um auch einmal so reich zu werden wie reiche Leute, Leute. Und zwar machen die meisten armen Leute einen Fehler, Leute. Sie denken zu viel darüber nach, wie arm sie sind. Und reiche Leute machen das nicht. Die denken vielleicht darüber nach, wie viel Geld sie haben. Und genau, das ist der Schlüssel, Leute. Leute, wenn ihr genug über euren Reichtum nachdenkt, dann geht es euch automatisch besser. Probiert es mal aus. Und jetzt fragen vielleicht einige: Kevin, aber ich hab doch gar kein Geld, über das ich nachdenken kann. Dann sag ich dir: Ja, das hab ich mir schon gedacht, aber ein weißer Chinese hat mal gesagt, Geld stinkt nicht.
Hi.
Oder Winnetou. Der hat auch gesagt:
Weinbruder.
Erst wenn der letzte Cent gespart, der letzte Sparstrumpf zugenäht und das letzte Sparschwein getopfert ist, werdet ihr merken, dass man Immobilienrendite nicht geschenkt bekommt. Und genau da musst du hin. Nächster Punkt. Die Einstellung, das Mindset, das ist unglaublich wichtig. Was meine ich damit? Naja, stellt euch mal vor, der Chef der Deutschen Bank wurde, so wie ihr gerade, in eine Webinar zum Geldverdienen besuchen. Das wäre ja lächerlich. Der Chef der Deutschen Bank hat es nicht nötig, ein Webinar zu besuchen, weil er ohnehin schon ein Rolex hat und einen Lambo fährt. Und das könnt ihr auch, wenn ihr euch selbstständig macht.
Say what?
Deswegen, Leute, mein Tipp für euch: Kauft euch ein Rolex und ein Lambo. Wenn ihr dann damit bei der Deutschen Bank vorfahrt, dann denken die sich: Oho, hier kommt der Chef und geben euch alles Geld von alleine.
Yay!
Das war es auch schon wieder für die Kalenderwoche 3 von mir. Nächstes Mal möchte ich mit euch über ein sehr unbeliebtes Thema reden, über das sich viel zu wenige trauen zu sprechen. Aber Leute, das ist ganz normal und da braucht man sich nicht zu schämen. Und zwar gibt es nächste Woche ein Video zum Thema Investitionsstau.
Millennial Gespräch 2. Und? Was machst du so?
Ich studiere.
Ach cool, ich auch.
Nice. Und was?
BWL. Und du?
Das ist ja krass, ich auch.
Echt?
Ja.
Das glaube ich aber jetzt nicht.
Doch.
Und in welchem Semester bist du?
Im zweiten.
Krass, ich auch.
Cool.
Was willst du denn später mal werden?
Na, Betriebswirtin.
Cool, ich auch. Also Betriebswirt.
Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, Betriebswirtin zu werden. So als meine Kindergartenfreunde alle mit Pferdefiguren und Ritterbogen gespielt haben, saß ich da und habe betriebswirtet.
Krass, das ist schon ungewöhnlich.
Ja, denke ich halt auch voll. Und das Geile ist, meine ganzen Kindergartenfreunde sind jetzt auch Betriebswirte. Aber das wollten die halt nie. Und ich habe jetzt meinen absoluten Traumjob. Wie war das denn bei dir? Weißt du noch den Moment, wo du Betriebswirt werden wolltest?
Ich glaube, mich hat ein Betriebswirt mal aus einem brennenden Haus gerettet.
Echt?
Also ich glaube, es war ein Betriebswirt. Könnte auch ein Volkswirt gewesen sein. Umweltschutz. Im Winter ziehen sie wieder gen Süden. Die Schwärme von Backpackern, die den halben Globus umrundet haben, bis sie endlich hier in Australien ankommen. Zu Tausenden tummeln sich die Packer auf sogenannten Campingplätzen und suchen nach einem Nistplatz für den Winter. In den letzten Jahren wird ihr Lebensraum leider immer knapper. Waldbrände, Flächenrodung und der Klimawandel setzen der Backpacker-Population schwer zu. Doch einige freiwillige Helfer wie Dietrich Frerz wollen die Backpacker nicht aufgeben. Sie sammeln die jungen Backpacker-Exemplare auf, die bei der Nahrungssuche vom Baum gefallen sind oder Brandverletzungen von den Buschbränden davongetragen haben, und bringen sie in die Work-and-Travel-Stationen, um sie wieder vorsichtig aufzupäppeln. Frerz muss dabei behutsam vorgehen. Oft sind die Jungtiere sehr verschreckt, versuchen auszubrechen und finden in der unwirtlichen Gegend aus Asche, Potte und Kies ihren sicheren Tod. Dieses Exemplar ist schon ein halbes Jahr bei Frerz. Heute ist sein großer Tag. Sicher, in eine Transportbox verpackt, geht es in das aufgeforstete Dschungelreservat, wo es genügend Nahrung gibt und unser Backpacker genügend Freiraum hat, sich selbst zu finden. März-Mantra.
Om, ich verneige mich vor den trüffelduftenden Lotusfüßen des Friedrich Merz, der das freudvolle Wissen über das eigene Selbst enthüllende, ein völliges Wohlergehen bringende, erheilt das schrecklichste Gift namens Neuverschuldung. Der Oberkörper von menschlicher Gestalt, der Unterkörper ziegenfüßig. Eine Rolex, ein Wertpapier und ein Muschelhorn tragend, 1000 strahlende Köpfe habend, vor Friedrich Merz verneige ich mich.
Vor dem Chef.
Chef, ich bräuchte am kommenden Mittwoch einen Sonderurlaub.
Nein.
Aber da ist die Beerdigung von einem guten Freund von mir.
Ich sagte doch, nein.
Wieso denn nicht?
Sie wissen ganz genau, dass wir in KW3 eine Deadline haben.
Vor Gott.
Boah, Gott, Alter. Warum hast du das gemacht?
Was, mein Sohn?
Na ja, das mit dem geht hin und mehret euch. War doch klar, dass das nicht ewig gut geht. Schon mal was von Grenzen des Wachstums gehört? Warum musste das denn sein?
Wegen der Freiheit.
Was denn für eine Freiheit, Bruder?
Freie Fahrt für freie Bürger. Anything goes. Failing is not an option. Die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles. Ich habe es getan, weil es ging. Verstehst du?
Okay. Boomer.
Die Trempelreinigung. Das Stadtfest war nahe und Jesus zog nach Rosthal hinauf. Auf dem Trempel fand er Verkäufer von Eierkochern, CD-Haltern, Steinzeug und allerhand Krempel, die dort saßen.
Was ist denn das?
Das ist die Star Wars Backform. Geil, gell?
Was ist denn Star Wars?
Ja, wie Sie kennen, kriegt der Sterne nicht.
Ich fürchte,
nein. Sag mal, leben Sie hinter dem Mond? Kriegt der Sterne halt. Da käme der auserwählte Jedi-Ritter, Luke, gegen seinen bösen Vater. Und es ist quasi eine Backform dazu. Damit kann man sich quasi die dunkle Seite der Macht als Kuchen backen.
Aha. Und das hier?
Das ist ja so ein Lerncomputer.
Schön. Was ist denn ein Computer?
Kommt her, Zeit für eine Stärkung. Davon gibt's frische Würstchen vom Rost.
Ihr seid aber nicht von hier, gell?
Jesus und seine Jünger gingen also durch die Innenstadt mit einer Wurst in der Hand. Als sie aber an die Kirche kamen und Jesus sah, dass selbst im Kirchinnenhof getrödelt und gefeilscht wurde, wurde er zornig und bastelte sich aus dem Kabel eines Pürierstabes und einem Hirschgeweih-Kronleuchter einen Morgenstern und schlug den Trödelmarkt kurz und klein, bis auch der letzte Händler, der noch laufen konnte, vom Trempelmarkt vertrieben ward. Da kamen die Polizisten zu ihm und frageten ihn:
Hast du noch alle Laden am Zaun, Meister? Hat er denn erlaubt, hier auf die armen Bürger einzudreschen?
Ich will euch eine Frage stellen. Antwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welcher Vollmacht ich das tue.
Erzähler, bin ich aber gespannt.
Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von der Erde? Antwortet mir.
Erzähl mal ganz ruhig, gell? Was ist das überhaupt für eine Frage? Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Pfarrer oder was?
dann sage ich auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das getan habe.
So oder so ähnlich kam Jesus dann vors Gericht. Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann.
Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann. Sozialhilfeansprüche? Atlantis? Deine Mutter? Diesen einen Ring? Ein E? Den Urknall? Einen Lottogewinn? Grönland.
Science Fiction.
Seit die Menschen verschwunden sind, sind unsere Wachstumsraten drastisch angewachsen. Wir haben unseren Ausstoß an hochwertigen Bleistiften mit integrierten Radiergummi und Werbesiebdruck Seniorenstift zur Linde um 35.657% erhöht und sind in der Lage, 100.000 Tonnen Bleistifte pro Tagesquad allein im Werk Wolfenbüttel auszustoßen und beabsichtigen, unsere Produktion jedes Jahr zu verdoppeln. Die größte Herausforderung ist die Frage nach dem Endlager der Stifte.
Märzkanon. Bruder Friedrich, Bruder Friedrich, schläfst du Friedrich, Bruder Friedrich, schläfst du nicht das Klimpern, schläfst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, schläfst du nicht das Klimpern, schläfst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, kling klang klung, kling klang klung. Heute ist ein guter Tag, denn Friedrich Merz ist gerade aufgestanden. Friedrich Merz blickt in den Spiegel und lächelt verführerisch. Fast schon obszön, aber elegant. Wenn man richtig hinsieht, dann funkelt Friedrich Merzens Haut in der goldenen Berliner Morgensonne. Was für ein Mann, dieser Friedrich. Wahnsinn! So strahlend wie die Sonne, so golden wie ägyptischer Grabschmuck. Könnten doch nur alle Menschen wie Friedrich Merz sein, denkt Friedrich. Dann gäbe es so viele Probleme auf der Welt nicht mehr. Armut, Hunger, Hartz IV. All das gäbe es nicht, wenn alle Leute wie Friedrich Merz wären. Überall nur funkelnde Diamanthaut und alle würden sich einsetzen für dieses geile Land. Verstehen das so viele Menschen nicht? Wie geil dieses Land, wie geil Friedrich Merz ist. Friedrich kann es sich nicht erklären, aber das muss er ja nicht. Schließlich ist er ja auch reich und Friedrich Merz. Aber Friedrich Merz hat Verständnis für die anderen. Es ist ja leider eben nicht jeder wie Friedrich Merz.
Ja.
Ja.
Ja, 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 ja.
Wir sind wieder da.
Ja. Deutschland Radio Kultur hat angerufen, sie wollen ihren Beitrag zurück.
Oh, ja, da können die sich aber lang die Finger danach wundschlecken, bis sie das bekommen. Denn jetzt sind wir bei Radio Z. Und bei Radio Z gibt es ja vieles außer Werbung. Außer heute. Heute haben wir Werbung und hier sind wieder wertvolle Kaufanregungen für Sie. Bitteschön.
Leugne 10 Jahre mit dem Ergrauungsstopper AB. Traum des Haares stellt Farbe wieder her. Bekleide deinen Garten festlich. Laserlichtspiel mit Erdspieß. Keine grauen Haare mehr. Da ist der die Haarfarbe wiedergebende Balsam.
Wo haben Sie das eigentlich her, diese wahnwitzigen Slogans da, die aneinandergereiht werden?
Die hat Christian Y. Schmidt zusammengetragen.
Das ist ja ein Panoptikum des Schreckens.
Ja, aber was halten Sie jetzt von meinen Haaren? Ich habe den Farbe wiedergebenden Balsam ausprobiert.
Ja, wir haben so einen leichten violetten Touch jetzt da.
Ja, das finde ich jetzt wieder, das ist mal wieder typisch.
Das sieht sehr, sehr punkig
typisch
aus.
Typisch Magdalena Meisendrath.
Sehr punkig, so wie zwei Teufelshörnchen haben sie da an den Seiten.
Das jetzt ist hören ja sie wirklich, auf
mit ist ihrem... ist ja wirklich eine Schau.
Quatsch hier.
Fast schon tadellos.
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 Hier sind nochmal zwei Sachen. Bitteschön.
Ich habe die Wunden meines beschädigten Autos damit ausgeheilt. Kratzer, Entferner, Stift. Wahnsinn. 1+1 gratis. Lauter Schlaf, Schnauf. Der tolle Schnarchenstopp ist da.
Ja, richtig. Der Schnarchenstopp.
Der Schnarchenstopp. Das braucht man bei uns gerade in Franken auch, wenn die Schnarchen wieder in die heiligen vier Wände vordringen und man kein Moskitonetz, also keinen Schnarchenstopp hat, dann stechen die einen, die Schnarchen.
Der Schnarchen, ja.
Die Schnarchen.
Aber Sie wissen, dass nur die Weibchen stechen. Die Männchen, die schwirren nur rum. Und die saugen dann wahrscheinlich die Weibchen aus. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht genau.
Spannend.
Spannend. Ja,
hat aber nichts mit Wirtschaft zu tun. Wir müssen noch ganz kurz sprechen.
Stimmt.
Über Goethe. Nicht wahr? Denn Goethe war auch...
Was wäre eine Sendung von Eisenbart und Meisenthal?
Ohne unseren Freund,
wie haben Sie es mal gesagt, Goethe-Vater.
Goethe-Vater. Also er war ja damals auch ein Ökonom, nicht wahr?
Ja.
Er war ja ein Geheimrat.
Wirklich?
Ja, er hatte so Ecken, in denen er sich zurückzog.
Also das habe ich gewusst, dass sie den nicht liegen lassen,
Frau Meisendrath. Den muss man einfach mitnehmen.
Ja.
Er war ja eigentlich Jurist,
und
hat sich von der Jura hinüberentwickelt zum BWL. Das wäre ja in der heutigen Zeit eher ein Abstieg gewesen.
Ja.
Aber damals war es ein Aufstieg, denn er war der einzige BWLer.
Toll.
Quasi. Er hat Feste gefeiert.
Ja.
Er hat viel getrunken als BWLer.
Ja.
Und er hat dann auch... der Herzog Karl August, sein Schwibschwager, der ihn sehr mochte, er war so begeistert vom Buch Werther, Leiden des Jungen, dass er dann gesagt hat, du musst jetzt meine Wirtschaftssachen in meinem kleinen Fürstentum in Hessen, musst du quasi jetzt leiten. Goethe musste das tun, weil es damals nämlich kein Copyright gab.
Gab's
und
nicht.
Alle den Werther einfach abgeschrieben haben.
Ja.
Also so... gezogen, sagt man heute.
Aha.
Und dadurch hatte er kein Geld,
aha,
hat aber dann, nachdem er BWL studiert hatte, einen sicheren Job.
Habe nun acht BWL.
Juristerei und auch leider auch Volkswirtschaftslehre studiert. Und,
mit
er starb Bemühen. Dann, das ist dann sozusagen das Happy End.
Ja.
Er hat dann einen Schreibtischjob in der hessischen Verwaltung gehabt und starb dann als reicher Mann.
Toll. Hier kommt ein Text von Elmar Tannert. Über Wirtschaft, bitteschön.
Am Faschingssamstag findet im Pik Ass der traditionelle Strohwitwer-Stammtisch statt. Die Damen nehmen sich ein verlängertes Wochenende auf dem Kölner Karneval, denn mit dem fränkischen Fasching können sie auch nichts anfangen. Ihre Männer bleiben im Lande und deklarieren ihren Kneipenabend zur Anti-Faschings-Party, obwohl das gleiche Programm abläuft wie an den übrigen Samstagen. Trinken, Schafkopfen und die Zeit vergehen lassen. So war es jedenfalls jahrelang, bis Walter, der Wirt, an Neujahr das Ziel ins Auge fasste, den Stammtisch der Faschingsboykotteure ein wenig aufzumöbeln. »Ich hab mir da was überlegt«, sagt er also Anfang Januar zur versammelten Runde. »Nämlich, wir müssen an Fasching ein bisschen mehr Stimmung in die Bude bringen.« »Stimmung?« ächzte Weizenwilli, der vor kurzem sein 25-jähriges Stammtischjubiläum feierte. »Stimmung«, wiederholte er mit Verachtung. Er sei ja gerade deswegen an Fasching im Pik Ass, weil man hier seine Ruhe habe vor der sogenannten Stimmung. Und so solle es auch bleiben. Die Runde pflichtete ihm lautstark bei. Aber Walter ließ nicht locker. Natürlich rede er nicht von der üblichen Faschingsstimmung und... heiliges Versprechen. Er habe weiß Gott nicht vor, seine Gäste mit Fernsehübertragungen vom Karneval am Rhein zu martern. Seiner Ansicht nach müsse der Stammtisch vielmehr vom passiven Faschingswiderstand zum aktiven Faschingsboykott übergehen. Und er habe da schon einen Plan. Das Wort aktiv weckte Misstrauen in der Runde. Auch noch aktiv werden, stöhnte Bauchpeter. Also eigentlich komme ich ja her, weil man hier so schön entspannen kann. Lass mal Walter seinen Plan erzählen, warf der Kapitän ein. Vielleicht wird's ja nicht ganz so schlimm. Ich höre mir das nur an, wenn's eine Runde aufs Haus gibt, rief der Doktor. Walter brachte eine Runde Hörnerwhisky alias Jägermeister auf Kosten des Hauses. Dann brachte er seinen Vorschlag zu Gehör. Und als er geendet hatte, hätte der Stammtisch am liebsten schon am nächsten Tag den aktiven Faschingsboykott à la Pik Ass gefeiert. Genau 4 Wochen später versammelte sich nach und nach eine farbenfrohe Runde im Pik Ass und jeder Neuankömmling wurde mit großem Hallo begrüßt. Sie hatten sich auch wirklich Mühe gegeben, jeder einzelne von ihnen. Und Walter stellte mit Genugtuung fest, dass er mit seiner Idee so etwas wie Kampfgeist in die Truppe gebracht hatte. Jeder musste Keller- und Dachbodenabteile durchwühlt haben, um das auserlesene Stück zutage zu fördern, das er am Leibe trug. Mancher hatte vielleicht sogar einen Trödelladen heimgesucht. Da saß der Kapitän in einem grellen Pop-Art-Hemd aus den 70ern. Da saß Weizenwilli im verblichenen Hawaii-Hemd. Der Doktor kam herein in einem Hemd mit Preeblumendekor. Den Vogel schoss allerdings Bauchpeter ab, der sich bauchfrei in eine Rüschentrachtenbluse seiner Frau gezwängt hatte. »Blusen gelten nicht«, rief Weizenwilli. »Der Wettbewerb hieß, wer trägt das scheußlichste Hemd? Nicht, wer trägt die scheußlichste Bluse?« »Du hast ja bloß Angst vor Konkurrenz«, konterte Bauchpeter. »Die Bluse gilt.« Weizenwilli gab nach. »Aber nur unter einer Bedingung. Du gibst eine Runde aus.« Bauchpeter war friedfertig und läutete mit einer Runde 6 Ämter den Stammtisch der Faschingsboykotteure ein. Als zu vorgerückter Stunde ein äußerst korrekt gekleideter Fremder die Gaststube betrat, war die Stimmung auf dem Siedepunkt. Die Teilnehmer des von Walter ins Leben gerufenen »scheußliche Hemdenwettbewerbs« spielten gerade Modeschau. Zu den Klängen von »Fiesta Mexicana« und unter den anfeuernden Rufen der Stammtischbrüder tänzelte der bauchfreie Bauchpeter hüftwackelnd am Tresen entlang. Der Fremde blieb mit offenem Mund an der Tür stehen, als sei er inmitten der Zivilisation auf Ureinwohner gestoßen, die ein schockierendes Ritual zelebrieren. Walter drehte das Radio leiser. Die Runde verstummte und starrte den Mann im dunkelgrauen Zweireiher und blütenweißen Hemd an. »Entschuldigen Sie«, sagte der Fremde, »kann mir einer der Herren sagen, wie ich zum Intercity-Hotel in der Eilgutstraße komme?« »Zum Intercity-Hotel«, wiederholte Walter und wollte eben zu einer Wegbeschreibung anheben, da stürzte sich Bauchpeter auf den Fremden, umarmte ihn und rief, »Glückwunsch, Sie haben gewonnen!« »Gewonnen?« fragte der Mann und echote verständnislos die Runde. »Mit dem läppischen weißen Hemd?« fragte Weizenwilli. Bauchpeter legte seine Pranke auf die Schulter des Fremden und schob ihn zum Tisch. »Genau. Ich erkläre unseren Gast zum Gewinner des scheußliche Hemdenwettbewerbs 2020. Denn woran denken wir, wenn wir so ein Hemd sehen? An Arbeit?« schlug der Doktor vor. »Vielleicht sogar an Chefs?« überlegte der Kapitän. »Erraten«, rief Bauchpeter. »Und kennt einer von euch etwas Scheußlicheres als Chefs und Arbeit?« »Nein«, gröhlte die Runde begeistert. »Walter, ein Herrengedeck für den glücklichen Gewinner!« Der Fremde wand sich, er habe keine Zeit und trinke niemals Alkohol. Aber das ließen die Anti-Faschings-Aktivisten nicht gelten, zumal der rheinländische Akzent des Mannes unverkennbar war. Mit vereinten Kräften drückten Weizenwilli und der Kapitän den Gast auf einen Stuhl und die Runde prostete ihm überschwänglich zu. »Auf den fränkischen Fasching! Entschuldigung, Anti-Fasching!« schmetterte der Kapitän und Bauchpeter rief »Aloha he!« als die Stammtischbrüder vom Peak Ass gegen 3 Uhr morgens aus dem Lokal taumelten, schwelgten sie schon in Vorfreude auf den Anti-Fasching 2021. Und den von 2020, bemerkte Walter zum Abschied, wird unser Gast aus dem Rheinland so schnell nicht vergessen.
Ja, es geht aufs Ende zu. Hier kommt noch schnell ein Text hinterher von Marius Geitz. Bitte sehr.
Wohlstandsgesellschaft. Wir sind so privilegiert. Kein Grund, uns zu sorgen. Doch die Sorgen, die sind da. Wohlstandsgesellschaft. Wir sind so terminiert. Kein Grund, uns zu beeilen. Doch wer stillsteht, ist bald weg. Wohlstandsgesellschaft. Als solche diagnostiziert. Eine große Gemeinschaft, doch einsam in sich selbst. Wohlstandsgesellschaft. Wir schwimmen doch im Geld. Nur ein Großteil der Menschen kriegt nicht viel davon mit.
Ja, die Sendung rast an uns vorbei, hinein in den Gulli, die Aquädukte, heraus aus der Stadt. Nicht wahr? Wir haben jetzt so viel geredet, aber ganz wenig über Wirtschaft, Herr
Eisenbart. Ja, und auch ganz wenig über Literatur.
Richtig.
Wir haben gemerkt, dass das gar nicht so viel miteinander zu
ja,
tun hat.
Ja, es ist erstaunlich. Ich habe ja in den Archiven bei Herrn Doc Tock war ich, angetocktockt an die Tür. Grüße an Doc Tock. Und er sagte mir, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Werke auch, die sich damit beschäftigen, die Wirtschaft und die Kultur miteinander zu verbinden. Und wir wissen ja auch alle, KünstlerInnen meiden die Wirtschaft wie der Teufel die kalte Progression.
Gargantua und Pantagruel.
Nein,
darüber möchte ich mit Ihnen reden, denn das sind die zwei Riesen aus unserer ersten Sendung.
Ja, die mit den großen Buchstaben.
Die mit den großen Händen, die immer in sich reinfressen, alles, was sie bekommen. Und ich habe mir gedacht, weil es hier vorhin um Anti-Fasching ging oder Fasching, habe es nicht ganz verstanden, der schöne Text vom Herrn Tannert. Ich habe mir gedacht, ich gehe dieses Jahr an Fasching als Gargantua und Pantagruel.
Gleichzeitig?
Ja, eines am Rosenmontag, das andere am, weiß nicht, Faschingsdienstag.
Haben Sie dann auch so große, blasen Sie sich dann auf, wie Sie das so gerne tun?
Ja.
Ja.
Ja, ich gehe mit so, ich habe aus Pappmaché mir so einen Riesen gebaut, der über 70 Meter groß ist und der immer isst.
Mhm.
Es ist sehr schwer, dieses... Wollen Sie vielleicht das mit mir bedienen oder haben Sie selber schon ein
Kostüm? Ach so, ist das so ein Tronic.
Bionik.
Züchten Sie sich
Kybernetik.
Dann? Kybernetik.
Ja.
Schön.
Oder haben Sie schon ein Kostüm als sexy Krankenschwester zum Beispiel?
Also ich wollte eigentlich als Uri Geller wollte ich gehen.
Ja.
Und hab mir so schon einen Bollerwagen mit so verbogenen Würfeln. Mit verbogenen Messern und Gabeln zusammengekleistert mit der Heißklebepistole. Und dann komme ich und fahre über den Gaudiwurm hinüber und sage immer, ich hat Steim Schalosch. Ja. Und das ist so, da dachte ich, das ist einfach, weil ich hatte noch vom Polterabend meiner Cousine hatte ich noch Gabeln übrig, denn wir haben Porzellansets zerschellt und dann blieben ganz viele Messern und Gabeln übrig.
Ja.
Und da ist mir die Idee auch gekommen.
Das ist mit eine dem schöne, eine wirklich schöne Idee. Das freut mich. Wir wollen uns verabschieden von
ja,
Ihnen.
Ja, es tut uns leid, dass wir hatten noch so viel mit Ihnen zu besprechen
gehabt. Ja.
Gehen Sie bitte nicht. Es gehen tut uns Sie leid.
Ja. Ja, gehen Sie nicht, sondern bleiben Sie noch bei dem Radio Z zum Beispiel da. Jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit, wie immer. Liebe Grüße an die Strafzeit und auch an die ZuhörerInnen an den Geräten.
Ja, richtig.
Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, tun Sie das doch.
www.eisenbartmeisendraht.com Bitte besuchen und schön nachlesen und nachhören. Und Sie können uns auch, da ist ein Kontaktformular hinterlegt, da können Sie uns, wenn Sie noch Diskussionsbedarf zum Thema Wirtschaft haben, stehen Ihnen unsere Quality-Checker zur Verfügung.
Genau.
Und beantworten die Frage gern. Aber nicht wieder auf Englisch irgendwelche kryptischen Sachen. Oh, da ruft schon jemand an.
Da ruft schon jemand an. Es ist noch nicht Strafzeit.
Es ist noch nicht so weit.
Es ist noch nicht...
Stopp!
Bitte noch nicht anrufen jetzt. Erst später.
Gleich.
Wir können jetzt nicht.
Tut
uns leid, der Praktikant, der ist auch krank.
Das macht mich komplett kirre. Das Ganze, Sie müssen sich vorstellen, da geht so eine Großraumdisco-Beleuchtung an im Studio, wenn jemand anruft.
Nee, wir können das...
Das geht nicht jetzt.
Nee.
Liebe Lampe, aus! Schluss!
Warten Sie noch 5 Minuten. Wir gehen jetzt hier auf Air.
Ja, hier wirklich, also, das ist ja Laserlicht auflegen, ist ja gut, schlecht für die Augen.
Das gibt's doch nicht. Hier kommt ein Text von Andreas Lugauer. Wir sagen tschüss, bis dann. Ade. So.
Angesichts des schon vor langer Zeit wieder abgeebbten Dieselabgasskandals sollten wir den IngenieurInnen der heiligen Automobilindustrie deutscher Nation auch einfach mal Danke sagen für die Entwicklung der Start-Stopp-Technologie von Pkw-Motoren. Schließlich hat diese clandestine Umweltrettungseinrichtung an Ampeln und sonstigen Fahrspaßbehinderungseinrichtungen bereits viele Sekunden für stillstehende Motoren von grotesken, virilen und trotz Leichtbauweise 2,5 Tonnen schweren 600 PS Großstadtpanzern, die wie demilitarisierte Batmobile aussehen, gesorgt und den FahrerInnen viel Nerven gespart. Weil da brauchst bloß leicht hintreten, dann geht er gleich wieder an, wenn's grün ist. Das merkst du fast gar nicht, wie er ihn wieder anlässt. Oder du trittst gleich voll durch zum Kickdown, dann fährt er nicht bloß im zweiten Gang, sondern im ersten an. Da drückt sich dann schon ein wenig rein in den Sitz, mein Lieber. Außer vor dir steht natürlich ein Polo oder so eine von diesen plastikernen Gehhilfen. Den sitzt du ja gleich im Armaturenbrett, wenn's gescheit losfährst, weil die nicht vom Fleck wegkommen, nicht wahr? Wir sehen einen Transporter mit einem Firmenlogo, auf dem steht Krust und Schübel, Putz und Stuck. Wie es wohl zu dieser schönen Kombination aus Putz- und Stuckateursfirma einerseits und den so sehr dazu passenden, ja sprechenden Namen Krust und Schübel andererseits kam? Es kam so.
Ja, schönen guten Tag hier auf dem Gewerbeamt. Das ist Herr Schübel, ich bin Herr Krust und wir wollten gerne ein Gewerbe anmelden.
Was denn für eins?
Eine Buchhandlung wollen wir aufmachen nämlich.
Ja, na gut. Wie soll die denn heißen?
So wie wir, Krust und Schübel.
Buchhandlung Krust und Schübel, wie klingt das denn? Was glauben Sie, wer sich da drin ein Buch kaufen will? Das sag ich Ihnen, keiner. Krust und Schübel, damit machen Sie am besten eine Bäckerei auf oder werden DJ-Duo oder reüssieren als Stuckateursmeister.
Hahaha, Sie sind ja gut. Bäcker, DJ, Stuckateure. Wir wollen aber eine Buchhandlung aufmachen. Stuckateure! Mein Opa war Stuckateur, das reicht doch! Außerdem braucht kein Mensch mehr Stuckateure, wo das doch eh alle Styroporprofile sind, nur mehr!
Na, da haben wir's doch. Dann wird's ein Stuckateurgewerbe. Das war zwar eher mehr nur ein Witz, aber wenn der Opa schon Stuckateur war und ihr so einen passenden Partnergeschäftsnamen habt, dann passt das doch wunderbar.
Hä? Spinnen Sie? Wie sollen wir beide denn in Stuck machen? Wir sind Buchhändler, keine Supputzbastler!
Dann lernen Sie es halt. Kann ja nicht so schwer nicht sein. Bei dem Namen werden Sie sich vor Engagements nicht retten können.
Okay.
Zwei fucking Stunden sitze ich jetzt hier und höre mir diesen
Quentin,
Schwachsinn an.
Quentin, mir geht's genau wie dir. Aber dem Publikum hat's gefallen. Hörst du nicht, wie sie klatschen?
Es sind alles Banausen.
War eine sehr... Toll,
ja, toll,
da gibt's Applaus, da gibt's Wahnsinn. Aber ich fand's auch ziemlich langweilig.
Okay.
Diese zwei sehr langweiligen Typen, die so tun, als wären sie andere Leute. Also den Schauspiel-Oscar bekommen die von mir nicht. Den habe ich sowieso schon, da habe ich alle schon eingepackt. Seit 1980 habe ich
jeden. Aber ich habe wieder keinen bekommen. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn falsch?
Moment, du hast noch keinen bekommen?
Nein.
Das finden die Leute nicht gut. Da, hörst du? Deswegen hier hast du von mir was ganz Schönes. Hier, magst du mal auspacken? Hier, bitteschön, ein Geschenk für dich.
Was ist es? Bestimmt bester Drehbuchschreiber, Dialoge.
Ja, es ist was ganz was Tolles.
Ah, der deutsche Podcastpreis geht an Quentin Tarantino.
Bitteschön.
Ja, hör mal! Kann wohl wahr sein! Das gibt gar nicht. Mach ich alles kaputt jetzt.
Hier, Applaus bitte für Quentin Tarantino. Super, Quentin. Ich freue mich für dich. Ich hoffe, du freust dich auch ein kleines bisschen.